Folge 147, liebe Advantage-Hörerinnen und liebe Patreon, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser ganz besonderen Folge, denn ich habe nicht nur Daniel Wolimassour bei mir in der Leitung, sondern heute auch mit Gast, einem Gast, der ja in aller Munde ist nach seiner starken Woche bei den BMW Open in München. Wir begrüßen aus Berlin live Thiago de Dura. Hallo, guten Abend.
Servus, schön hier dabei zu sein.
Wir freuen uns ebenfalls, dass du dir die Zeit genommen hast, was nicht selbstverständlich ist, jetzt auch in so einer stressigen Zeit, wo du so am Oben kommen bist und die ersten Schritte auch in der Öffentlichkeit macht. Umso schöner, dass du da bist. Für alle, die dich noch nicht so gut kennen, ganz kurz im Intro ein paar Fakten. Du bist erst dieses Jahr 17 geworden. Du bist durch deinen Sieg bei den BMW Open in der ersten Runde gegen Shapovalov der jüngste Spieler des Jahres 2008, der ein ATP-Spiel gewonnen hat. Dadurch 173 Plätze nach oben auf 376 geschossen in der Weltrangliste, Career High, bist ein Lefty, Linkshänder aus Berlin, in Berlin aufgewachsen, 1,78 Meter groß und heute Abend zu Gast in Folge 178. Wolli habe ich noch gar nicht offiziell begrüßt. Hi,
ja,
auch an dich nach Österreich.
Vielen Dank, dass du heute auch den niedriger gerankten Spieler aktuell hier in der Show begrüßt. Cool, dass es geklappt hat. Ich freue mich auf die gemeinsame Folge und starten wir einfach mal rein.
Ja, ich bin auch richtig hyped und ich würde auch sagen, wir fangen mal mit eurer Connection an. Ich weiß sehr gut, dass Wolli dich schon kennt und dass ihr eine gute Connection habt. Wir haben auch vor einem halben Jahr schon mal über die jüngeren Spieler geredet, wo er schon ein paar Takte zu dir gesagt hat. Und wir haben jetzt natürlich auch während den BMW Open in unseren Folgen natürlich auch über dich gesprochen. Deswegen jetzt einfach mal zum Start. Thiago, wie lange kennst du Wolli schon? Wie habt ihr euch kennengelernt?
Daniel kenne ich ziemlich lang, glaube ich schon. Ich kenne ihn schon von früher. Ich habe ihn immer ein paar Videos, als er selber noch jünger war, kannte ich ihn schon übers Fernsehen. Aber so richtig, glaube ich, kennengelernt war so schwierig zu sagen. Ich glaube, mal so 2021, glaube ich, haben wir uns das erste Mal getroffen. Und ansonsten jetzt in letzter Zeit, als ich dann jetzt von den Juniors auf die Profis hochgesprungen bin, letztes Jahr, habe ich ihn dann immer öfters gesehen. Auf deutschen Turnieren, sei es in der Liga gewesen, wo wir auch zusammen gespielt haben, oder in Oberaching in der Tennis Base. Also habe ihn sehr oft schon getroffen und kenne ihn super.
Bist du eigentlich jemand, der so im Profi-Tennis alles und jeden kennt und auf jeder Kategorie alles verfolgt, also ein richtiger Tennis-Freak, oder eigentlich nur so auf deine Karriere konzentriert und ansonsten so gar nicht so sehr mit Profi-Tennis am Hut?
Also ich glaube mal so, wenn man halt, kommt drauf an, in welchem Niveau man spielt, aber in dem Niveau, wo du dich befindest, glaube ich, kennst du alle Spieler um dich herum, sei es jetzt, ich weiß noch, als ich den Junior gespielt habe, kannte ich alle Junior-Spieler, weil du bist mit denen jede Woche, wo du spielst, bist du mit denen immer unterwegs, mit den gleichen Spielern. Also du siehst jede Woche, Woche zu Woche immer die gleichen. Und dann sei es auf der Future Tour, auf den 25ern oder bei den Challenger in Europa oder Südamerika, wo ich auch gespielt habe. Also man findet sich immer mit den gleichen Spielern und über die weißt du ja noch Bescheid. Aber ansonsten ist es halt, jeder Spieler geht seinen eigenen Weg, finde ich. Konzentriert sich immer auf sich. Aber klar, die anderen Jungs wirst du dann auch kennen.
Wolli, nächste Saison Konkurrenten in der Liga sogar, ne?
Ja, Diego ist ja gewechselt vom SCC zu Blau-Weiß. In der zweiten Bundesliga spielen ja einige Berliner Clubs und die Derbys sind natürlich immer sehr, sehr brisant. Diego hat es angesprochen, nach ein paar gemeinsamen Trainingseinheiten in Oberaching, wo wir uns ein bisschen besser kennengelernt haben, damals auch schon den Bezug zur kommenden Ligasaison in Berlin immer vor Augen hatten, da sage ich mal, bundelt man so ein bisschen besser noch zusammen an, wenn man weiß, man spielt in der Liga zusammen. Ich denke, unserem Verhältnis wird jetzt dieser Wechsel keinen Abbruch tun. Dafür sind wir auch eher jetzt schon lange genug dabei, ich ja sowieso. Aber ist natürlich in der Konstellation irgendwo schon interessant, dass er als Berliner Junge, der sehr, sehr lange bei unserem Club war, jetzt zum Konkurrenten für ein paar Wochen im Jahr gewechselt ist. Ist noch ein bisschen Zeit bis zur Liga-Saison.
Ich glaube, spielt er nicht auch sogar am ersten Spieltag gegeneinander?
Das kann sein, habe ich noch nicht reingeguckt.
Das ist auf jeden Fall ein Berliner Derby.
Ja, davon gibt es ja einige. Ist bei uns auf der Anlage beim SCC. Ich glaube, am Sonntag, genau, geht's direkt los mit dem mit dem ersten Highlight-Spiel gegen Blau-Weiß. Also ich werde sehr, sehr wahrscheinlich dabei sein. Ich weiß nicht, ob Diego dazu schon was sagen kann. Aber ja, die Tennis-Bundesliga nimmt natürlich irgendwo für die kurze Dauer der Saison schon bei den Spielern dann doch irgendwo einen ganz, ganz coolen und hohen Stellenwert ein. Obwohl es halt einfach nur ein paar Wochen sind, leider. Aber genau, in der Konstellation wird es sicherlich nochmal interessanter jetzt im Sommer.
Aber mal unabhängig von der Bundesliga, Diego, ich war ja auch in München. Ich habe natürlich guten Kontakt zu Daniel. Ich weiß auch, ihr habt zusammen gegessen da. Erzähl doch einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie wichtig ist so ein etwas älterer Spieler, mit dem du schon einen engeren Draht hast, wenn du die ersten Schritte machst. Also auf mich hat Wolli immer einen sehr beruhigenden Einfluss, sagen wir es mal so.
Ja, Daniel ist, glaube ich, ruhige Person, aber super nett. Ich weiß noch, wir haben gerade noch in München drüber geredet. Ich habe ihn extra nochmal gefragt. Ich finde, du kannst immer von den älteren Spielern immer viel mitnehmen. Und ich versuche von jedem Spieler irgendwas mitzunehmen. Und letztens bei Daniel saßen wir an dem Tisch im VIP-Bereich beim Essen. Und da habe ich ihn noch gefragt, wie für ihn das ganze Erlebnis war, weil er ist damals beim Roten Baum durch die Quali und dann eine Runde im Major auch gewonnen, dann gegen Schwarzmann verloren. Er hat er mir erzählt und ich habe ihn gefragt, für ihn, wie war das Erlebnis, wie hat er das mitgenommen? War das eher Pressure, nachdem er die erste Runde da gewonnen hat, auch im Major, oder war das eher erleichternd? Wie ist er mit der Presse umgegangen? Wie ist er mit den verschiedenen Sachen einfach in der Umgebung auch umgegangen? Mit den Leuten, deswegen, ich glaube, von jedem Spieler kann man irgendwas mitnehmen. Und ich glaube, wie er es gesagt hat, war super. Hab da noch ein paar Sachen von ihm umgesetzt, die ich da gemacht habe.
Was denn zum Beispiel? Du hast mich nicht gefragt, wie ich gejubelt habe.
Nee, das nicht. Der Jubel nicht, ja, der Jubel nicht. Ich glaube, das. Einfach der Umgang mit den Leuten einfach genauso nett bleibt wie vorher. Also man sollte jetzt sich nicht verändern, dass man nur eine Runde gewonnen hat. Mit der Presse sollte man gut reden. Kannst du als Hilfe auch benutzen. Ich glaube, Daniel saß auch hinten, als ich die erste Presse gehabt habe. Deswegen, nee, das war, was ich am meisten mitnehmen konnte.
Ja, also um da mal kurz zu schleimen, Daniel ist auf jeden Fall einer der, sage ich hier auch regelmäßig, der Profispieler mit den besten sozialen Skills. Da kannst du dir also auf jeden Fall was abgucken. Deswegen habe ich ihn auch so lieb. Du hast gerade gesagt, hey Wally, wie hast du das eigentlich gesehen bei dem BMW Open oder als du den Durchbruch gemacht hast? Jetzt ist knapp 2 Wochen her. Hattest du schon ein bisschen Zeit, zu Hause in Berlin in deiner Bude zu sitzen, jetzt auch nach Madrid ein bisschen zu reflektieren, wie München war, oder ist das immer noch wie so ein D-Zug an dir vorbeigeflogen?
Nee, also ich glaube am Anfang kannst du es gar nicht glauben oder ich sag mal so realisieren, weil du bist einfach noch im Turnier drinne. Und dadurch, dass ich halt die Madrid-Woche hatte, muss ich dann direkt auch weiter im Fokus bleiben und mich direkt aufs nächste konzentrieren. Aber jetzt, sobald Madrid over war, bin ich dann natürlich nach Hause und habe erstmal überlegt, was alles passiert ist. Alles in meinen Gedanken habe ich so 1, 2 Tage gebraucht für, aber ich glaube, das war auch super, dass ich jetzt nach Hause kommen konnte, damit ich das einfach alles nochmal klar überdenken kann und einfach Ruhe in meinem für mich mental bringen kann.
Wo treffen wir dich eigentlich gerade an? Für die ZuschauerInnen bei YouTube, die sehen Fahrräder hinten. Hast du noch einen 1B-Plan für Radsportkarriere, so auf Pogacars Spuren oder so, oder?
Nee, mein Papa ist Fahrradfan.
Cool.
Aber tatsächlich, ich mag es auch wirklich ab und zu mal rauszufahren, einfach mit meinem Papa. Wir gehen manchmal einfach in den Kanal und fahren dann einfach die Geschwindigkeit zu fühlen, ist auch mal geil. Und die Fahrräder sind ja auch, die sind echt gut, muss ich sagen. Sind auch, ich glaube, die sind auch echt teuer. Die kosten, glaube ich, so 5.000. Deswegen, es sind gute Dinger. Machen Spaß.
Ja, für so richtig krasse Räder kann man sehr, sehr viel Geld ausgeben.
Ja,
Ne?
auf jeden Fall.
Da geht sogar noch mehr als
Bis
5.000.
in die 20er, ja, das ist viel.
Ja. An euch beide mal so ein bisschen. Ich möchte mal von euch wissen, Diego, was prasselt in so einer Münchenwoche, wenn man sein erstes ATP-Turnier gewinnt, auf einen ein? Und dann würde ich gerne mal den Vergleich hören, als Wally auf der ATP-Tour seinen Durchbruch mal hatte mit einem Spiel, und den Vergleich gerne. Also ich krieg's ja als Journalist mit, ne? Aber vielleicht einfach mal bei dir aus deiner Sicht, was bleibt da so hängen? Was hat dich überfordert?
Ja, also ich glaube, es sind viele verschiedene Aspekte. Also ich glaube erstmal, dass ich erstmal die ganze Geschichte als Lucky Loser hatte. Das war dann ein Aspekt. Dann noch, dass ich mit 17 Jahren das geschafft habe. Das war echt unerwartet, vor allem ich habe eigentlich nur gefreut, wenn ich eine Quali-Runde gewonnen hätte. Und dann noch der dritte war halt dann noch, was dann halt viel mit Presse war dann auch noch der Jubel von mir. Da musste ich dann viel mit umgehen und also so gut wie möglich ausblenden. Und das sind so die drei Aspekte, die dann so in meinem Kopf geblieben sind, weil das war dann halt schon viel. Darüber haben die Leute halt dann auch die ganze Zeit geredet. Und klar, es ist immer schwierig mit dem ganzen Gelaber und auch klar, Social Media und alles Mögliche, damit so gut wie möglich umzugehen. Aber ich glaube, ich habe das ziemlich gut hinbekommen und mittlerweile ist es, glaube ich, auch alles abgehakt.
Daniel? Ja, gut, also der ganze Trubel um Social Media hat natürlich in den jetzigen Zeiten nochmal eine ganz andere Gewichtung und ganz andere Reichweiten als ja vor den paar Jahren, wo ich jetzt
Gut,
am roten
du
Baum.
bist schon so alt, da gab es noch MSN Messenger und ICQ, ne, als du hier einen Durchbruch
Genau,
hattest, ne?
gerade Farbfernsehen bekommen. Genau. Nee, aber die Reichweiten, die halt mit kurzen Clips generiert werden können in der aktuellen Zeit, sind halt einfach gigantisch und erreichen so viele Leute, vor allen Dingen halt auch aus dem Kontext gerissen. Und der Widerhall ist natürlich jetzt auch um ein Vielfaches größer bei Clips, die viral gehen, weil sie halt, wie gesagt, aus dem Kontext gerissen werden und dann auch jeder direkt mit der Kommentarfunktion da sein Sprachrohr an wieder 1000 Leute hat und da seine Meinung zu geben kann. Aber was bei mir der größte Unterschied war, wenn man so viel Aufmerksamkeit bei den großen Turnieren genießen darf, ist, dass das sehr, sehr zeit- und ja, geistig kapazitätsintensiv ist, dort Stunden und Tage zu verbringen. Wir hatten auch das Gespräch, Diego, dass ein ganz normaler Trainingstag zwischen zwei Matchtagen auch unglaublich lang werden kann, weil man halt eine Trainingseinheit hat, dann hat man noch einen Termin, den man dann auch gerne macht. Da hat man vielleicht noch eine Verabredung halt mit der Presse und dann geht man noch zum Physio, dann ist vielleicht noch einer vor einem beim Physio, dann muss man noch mal eine halbe Stunde warten. Und so ist man dann irgendwie auf einmal von 10 Uhr morgens bis 17:30 Uhr abends auf der Anlage und hat eigentlich nur eine Stunde trainieren wollen und ein bisschen Physio machen wollen. Aber wie gesagt, dann kommen halt noch ein, zwei Termine hinzu, die man dann halt auch gerne macht. Aber die Gesamtbelastung, vor allen Dingen, wenn man halt von Turnieren kommt, wo man das nie hat und dann zu Turnieren kommt, wie jetzt beispielsweise in München oder Hamburg, wo man dann natürlich auch als deutscher Spieler die Bühne gerne wahrnehmen möchte, wenn man danach gefragt wird, das natürlich auch genießt, aber die Tage werden lang und es wird einfach unglaublich intensiv und es ist kräftezehrend. Und wenn man dann natürlich noch wie Diego so eine Woche hat mit Auf und Abs, also quasi schon ausgeschieden, dann wieder als Lucky Loser rein, dann noch eine Runde gewonnen, dann in der zweiten Runde leider gescheitert, obwohl man dann vielleicht sogar schon insgeheim nochmal ein bisschen weiter träumt, weil man sagt, ja,
Klar.
warum denn nicht, wenn ich jetzt irgendwie schon den und den schlagen kann, warum sollte es jetzt nicht an dem Tag nochmal einen Schritt weitergehen? Und ich glaube, das sind alle Gefühle, die man da erlebt in dieser Woche, sind eine normale Turnierwoche mal 100. Und ja, dann natürlich dann auch die Nachricht zu bekommen, dass man noch eine Wildcard hat für ein Masters-Turnier in Madrid, was man dann, auch wenn man vielleicht körperlich schon ein bisschen angeschlagen ist, dann immer noch mitnehmen möchte, allein um die Chance zu nutzen, um die Erfahrung mitzunehmen. Und deswegen finde ich es gut, dass er sich jetzt extra Pause genommen hat, um zu uns in den Podcast zu kommen. Nein, aber um sich auch mal ein bisschen
Prioritäten, Prioritäten,
Prioritäten.
Advantage Podcast First.
Um alles noch mal ein bisschen sacken zu lassen, genau.
Tego, zwei Ebenen. Du hast es ja schon vollkommen richtig analysiert. Der Jubel war in Social Media sehr, sehr groß. Ich habe mich hier in dem Podcast sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt, weil ich natürlich auch in München vor Ort die Chance hatte, mit sehr vielen Beteiligten zu sprechen. Und ich habe öffentlich gesagt, was du nicht sagen konntest. Ich habe nämlich gesagt, dass Denis Schapowalow gar nicht so schwer verletzt war und da vielleicht auch ein bisschen ja, der mentale Faktor dabei war, dass er jetzt nicht mehr so bereit war zu kämpfen. Das ist meine journalistische Meinung nach den Sachen, die ich gesehen habe, mit denen ich gehört habe. Das habe ich öffentlich geteilt, das war nur für deinen Hinterkopf und habe so auch ein bisschen eingeordnet, dass es dann durchaus gerechtfertigt ist, wenn man gegen so einen Topspieler 7-6, 3-0 führt, dass man sich freuen darf. Aber die andere Ebene war, Tego, ich habe privat Wally sofort geschrieben und auch im Podcast gesagt, dass dieser Jubel in Social Media komplett steil gehen wird und genauso aus dem Kontext gerissen wird und sehr groß wird und in der Tennisbubble sehr groß wird und sich auch Profispieler äußern werden. Und der Wally hat dann gesagt, naja, warte doch erstmal ab und so. Also er hat es auch so ein bisschen ähnlich gesehen, aber dann ist es ja genauso gekommen. Und dann
Ja.
möchte ich gerne mal von dir wissen, welche zwei Herzen da an der Brust schlagen, weil auf der einen Seite hast du dir deinen großen Erfolg eigentlich sportlich verdient, auch wenn du ihn nicht zu Ende bringen konntest mit dem zweiten Satz so. Und dann aber diese wahnsinnig großen Reaktionen. Ich habe mir früher als Journalist, wenn ich Artikel geschrieben habe, immer jeden Kommentar durchgelesen von Leuten, ob die den Artikel gut fanden oder schlecht fanden. Und das hat mich vor allem in jungen Jahren sehr beeinflusst. Wie war das für dich?
Meinst du jetzt mit den Kommentaren
Ja, also
von
erstmal,
dem
also
Ganzen oder?
genau, das ist ja dann groß geworden in Social
Hm?
Media
Ja,
und
ist
dann ging
wahnsinnig,
das,
ja, war
dann
geistkrank.
es gab ja 1000 Insta-Reels und dann kommen natürlich auch
Ja,
Kommentare. Ich wollte einfach wissen,
ja.
wie man damit umgeht als 17-Jähriger. Das muss ja sehr
Ja,
schwer sein.
du, es war witzig. Ich war noch mit Max, direkt nach dem Match waren wir in der Umkleide. Und ich habe erstmal gar nicht realisiert, weißt du, ich habe erstmal gewonnen und war erstmal so happy und alle Glücksgefühle waren erstmal oben und dann auf einmal sagt mir der Max, Junge, du hast so viele Hasskommentare bekommen, das ist wirklich nicht normal. Und dann habe ich ihm erstmal nicht geglaubt, habe ich gesagt, hä? Was redest du? Und dann habe ich angefangen, aufs Telefon zu gucken und habe ich gesagt, oh, ja, das kann sein, weil da waren viele dabei. Aber ich glaube, ich habe das gut hinbekommen. Ich habe mit allen geredet. Und alle, die da vor Ort waren, haben gesagt, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe mit dem Kohle gesprochen, mit meinem Agent. Ich habe mit dem Social Media Chef von der ATP, mit Martin gesprochen. Die haben alle gesagt, du, das ist alles okay, was du gemacht hast. Das ist jetzt nichts Schlimmes und fand ich jetzt auch nicht so. Ist halt schwierig für die Leute. Ich kann auch verstehen, für die Leute, die dann zu Hause sitzen und kommentieren. Die sehen dann halt nur den 3-Sekunden-Clip, wie halt Dennis aufgibt. Und wie ich mich dann feier. Und deswegen sagen die dann auch natürlich, hä, wieso feiert der denn sich so? Das kann ich auch verstehen, da habe ich Verständnis. Aber was die halt nicht gesehen haben, im ersten Satz, der hat voll 100% gespielt bis zum zweiten und dann im zweiten bei 1-0, da wusste ich, wenn ich den Ausschlag halte, dass der anfängt wird wegzubrechen. Und das hat Max mir auch gesagt. Da hat er mit dem Dominic Thiem gesprochen. Domi hat gesagt, pass auf, der macht das erste Spiel und dann wird der andere wegbrechen. Und sozusagen alle, die halt da vor Ort waren, bei 2-3-0 hat er schon angefangen durchzuschenken. Und dann habe ich gesagt, okay. Dann hat er noch ein Physio geholt und dann, okay, wusste ich, okay, der wird wahrscheinlich aufgeben. So ist dann auch passiert. Und aber das Ding ist halt immer schwer zu sagen, ne? Ich will jetzt auch nicht super schlecht. Es war jetzt auch, die Celebration war auch nichts gegen Dennis, aber wenn jemand halt verletzt wäre, ne, dann spielt er halt nächste Woche nicht in Madrid und gibt wieder Vollgas und gewinnt, hat dann gegen Nishikori 1-4. Da hast du ein anderes Beispiel, der Alcaraz. Der hat im Barcelona-Finale hat er gesagt, der wäre verletzt und hat dann auch rausgezogen. Wenn jemand verletzt ist, dann zieht er auch von der nächsten Woche raus. Aber wenn der Dennis war dann da und hat dann direkt weitergespielt und trainiert, deswegen werde ich jetzt auch
Ja.
nicht zu viel sagen, aber ich würde mal sagen, das war dann halt, denke ich mir auch so, Junge, dann warst du dann doch nicht so verletzt.
Ja, deswegen habe ich
Also.
es ja als Journalist
Nee.
gesagt. Nur der Vollständigkeit halber, weil du von Max geredet hast, ich gehe mal davon aus, dass du Max Rehberg meinst.
Rebeck, genau, ja,
Ja,
Rebeck
genau,
war in der
nur
Kabine.
für die
Ja, ja,
HörerInnen, dass die
ja, ja,
wissen,
klar.
wer gemeint ist. Genau.
Ja.
Wolli, du wolltest was sagen?
Ja, ich war ja auch im Stadion, als das
Ja,
Match gespielt wurde
genau.
und ja, einfach nochmal, um meine 2 Cents hier reinzuwerfen. Mein Eindruck war jetzt auch erstmal ganz neutral. Okay, die Verletzungspause kommt jetzt echt überraschend. Und ja, ich glaube, du darfst auch gar nicht einfach so aufgeben, um
Naja,
ihm jetzt
klar.
was zu unterstellen. Also ist jetzt eine Mutmaßung, wenn du jetzt keinen Bock hast, kannst du nicht einfach, also keinen Bock mehr hast, dann kannst du nicht einfach aufgeben,
Ja.
sondern du musst ein Physio holen. Und er hat ein Physio geholt, aber er wurde auch nicht so richtig behandelt und
Nee,
dann drei Sekunden.
der Grund war ja bei ihm, dass er anscheinend nicht mehr atmen konnte und ihm schwindelig war. Ach
Unwohlsein
so.
war der offizielle Aufgabegrund.
Anscheinend, genau.
Okay. Ja, es ist ja auch immer eine unangenehme Situation, finde ich. Du hast gesagt, du hast
Ja.
direkt gedacht, dass er aufgeben wird, weil ich hatte das Ganze dieses Jahr am Anfang in Perth gegen Schewtschenko, wo ich Satz vor war und 2-1 und er am Kollabieren war bei 39 Grad. Und er hat auch ein Physio geholt und ich genau eben nicht so denken wollte, ja, der gibt jetzt wahrscheinlich auf, weil er hat dann weitergespielt und es wurde besser und
Weitergespielt,
besser.
ja. Ja, genau. Ich habe
Und ich
das
habe das
gesehen.
Match noch verloren. Deswegen habe ich jetzt gerade nur so kurz das wahrgenommen, als du gesagt hast, dass du direkt dachtest, ja, der wird jetzt wahrscheinlich aufgeben, weil ich in den Momenten, das passiert ja zum Glück nicht so oft,
Ja.
dass ein Gegner behandelt wird, eher dann versuche mir zu sagen, ja, okay, der wird sicher weiterspielen, weil
Klar.
wenn er dann nicht aufgibt, dann ist immer irgendwie schwieriger.
Ja, klar, dann ist mental immer.
Voll.
Ja, aber du hast durchgezogen, hast den Sieg bekommen und
Ja.
dann hast du ja auch auf der Pressekonferenz erklärt, einfach, dass es dir so viel bedeutet hat. Ich habe es ja im Intro auch erklärt, wie viele Plätze du
Ja,
gut gemacht hast. Das war dein erstes großes
klar.
Preisgeld. Und ich glaube, das ist für die Einordnung auch nochmal wichtig, wenn Spitzensportler, vor allem junge Spitzensportler, so den ersten Meilenstein erreichen. Das ist ja nicht nur die 1,5 Stunden, die du da investiert hast in diesen Sieg auf dem Platz,
Das
sondern
glaube ich.
die 10, 12 Jahre davor.
Genau so ist
Bis zu
es.
diesem Punkt
Ja.
und bei einem emotionalen Typ bricht das dann raus. Ich habe
Ja.
aber gehört über dich, Tego, dass du auf dem Tennisplatz schon emotional sein kannst, was du auch gezeigt hast, da bist du euch auch der Typ für. Aber außerhalb der Tenniscourts bist du eher gechillt.
Naja, das
Oder
ist, das ist.
ist das eine Lüge?
Nein, 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 das habe ich auch so gesagt, weil das ist ganz komisch bei mir. Wenn ich außerhalb des Platzes bin, lege ich mich am liebsten auch. Gibt es auch Tage einfach, wo ich mich einfach ins Bett lege, ich penne bis 13 Uhr und dann bleibe ich auch gefühlt den ganzen Tag im Bett. Macht dann auch nicht viel. Weil ich glaube auch, dass dieses ganze Adrenalin dann auch immer zur Ruhe führt. Nach den Turnieren, immer nach den Wochen, dass ich dann auch immer mal diese Pause brauche. Von einfach mal, jetzt, keine Ahnung, zocke ich mal irgendwie 3 Stunden oder leg mich einfach ins Bett und mach alles zu Hause, dann gehe ich vielleicht raus, gehe was essen, aber sonst wirklich ein super ruhiger Typ, mache jetzt nicht viel rum, weißt du, gehe nicht viel feiern oder mache jetzt nicht viel Verrücktes, wenn ich abseits des Platzes bin. Weil ich habe das Gefühl, dass ich auch diese Ruhe dann teilweise brauche. Das tut, glaube ich, mir gut. Das habe ich so für mich rausgefunden.
Sind deine Eltern auch eher ruhig oder emotionale Menschen?
Mein Papa ist emotional, sehr emotional, weil bei dem geht's immer etwas kräftiger los. Da kann immer mal schnell ausrasten. Meine Mutter ist super ruhig und mein Bruder kann auch eher. Da kann er, die können beide ziemlich eher ausrasten oder so. Aber ich versuche immer nur sag mal so, die Aggression immer zu vermeiden und einfach zu sagen, das ist doch eh nicht nötig.
Okay, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen dazu, wenn wir über
Ja.
Berlin reden und wie du aufgewachsen bist.
Ja,
München ist dann, hast ja gegen Ciso Bergs gespielt, verloren.
ja.
Und Wally hat es schon erzählt, du hast durch IMG deinen Agenten Wildcard bekommen für Madrid Quali, bist doch hingeflogen, hast drei Sätze gespielt, hast ordentlich gespielt,
Ja.
aber warst auch leicht angeschlagen, hast ein MRT an der Schulter gemacht. Sofern du das öffentlich teilen möchtest,
Ja, können wir
wie geht's
machen.
dir denn körperlich?
Körperlich, ich würde schon sagen, angeschlagen. Ich merke es auch, hab direkt nach der R jetzt, ich glaube, ich habe gestern habe ich die erste Session wieder gemacht mit meinem Papa und als wir dann angefangen wollten, wieder ein bisschen Intensität zu hören, hat man dann auch schon gemerkt, dass der Körper dann sagt, okay, pass lieber auf. Und ich muss mich mittlerweile jetzt die Tage super unfassbar warm machen, wirklich so 50 Minuten nehmen, weil der Körper schon sagt, da ist er angeschlagen, hier ist er angeschlagen. Und das kann ich auch verstehen, weil wenn du dann, ich sag mal, die Adrenalinwoche in München hast, und ich hatte ja auch 4 Matches, intensive finde ich auch, mit dem ganzen Mentalen und was Wally meinte mit drumherum, auch in den Trainingstagen hast du dann auch wirklich nicht Pause, weil es geht trotzdem weiter mit den ganzen Sachen und dann fliegst du direkt weiter, trainierst da. Da war schon die Schulter angeschlagen. Hattest du schon überlegt, auch mental jetzt, wie willst du spielen? Kannst du überhaupt spielen? Und dann hast du mit Tabletten und Dings durchgespielt, mit Wärmecreme. Und das Ding ist aber auch, ich glaube, es ist sogar besser vielleicht, dass ich verloren habe, weil stell dir vor, ich hätte nochmal gegen Galan gewonnen und dann hätte ich nochmal weiterspielen müssen und die Entzündung hätte sich einfach nur noch verschlimmert und es wäre vielleicht irgendwie zu einem Bruch geführt. Also ich sage immer, Sachen passieren wegen einem Grund und deswegen bin ich einfach froh, dass ich jetzt erstmal die Pause bekommen habe. Ich hätte noch eine dritte Woche gespielt in Sabadell. Aber ich habe dann schon in Madrid gesagt, Papa, das ist der Arm geht nicht. Und ich habe direkt dann rausgezogen vor dem Match schon gegen Galan. Und ich glaube, das war eine super Entscheidung.
Wally Tego ist ja jetzt in der spannenden Phase mit 17 auf dem Weg, die Ranking-Position nach oben. Oder an beide auch. Ist die Intensität jetzt auch in den Challenger-Wochen davor, die du gespielt hast, ist die einfach viel, viel höher als im Juniorenbereich und der Körper ist noch nicht so weit? Oder wie würdest du das einschätzen?
Also, es ist, ja, es ist halt, ich habe letztes Jahr schon den Wechsel gemacht. Im Juni habe ich gesagt, okay, wir gehen jetzt nur noch auf Profitour. Und auch auf den Future merkst du auch direkt, die Jungs können 4, 5 Stunden spielen, wenn sie wollen. Bei Juniors ist das völlig anders. Aber ich glaube, ich hatte immer schon leicht den Körper dafür. Aber ich glaube einfach nach der Woche war das einfach physisch sehr hart, das einfach durchzubringen. Aber das Ding ist, auf den Challenger-Touren finde ich manchmal sogar, dass es auch unfassbar taffe Gegner gibt. Und manchmal sind die ATP-Spieler dann auch so tight, ich sag mal so eng, dass sie jetzt sagen, dass sie gegen 17-Jährigen, so wie Schapovalov, dass der dann auch einen schweren Arm bekommt. Und die das auf der Challenger-Tour dann halt meistens nicht haben, weil es da noch nicht so eine große Bühne ist oder so. Und die sind auch unfassbare Spieler alle. Also ich habe gegen Leute gespielt, die haben mich so we weggehauen auf der Challenger Tour, wo ich 2 und 2 bekommen habe und dachte, ich habe gegen eine 100 gespielt gefühlt, weil die alle zocken können. Aber ich finde, physisch kann man sich immer weiterentwickeln. Vor allem ich mit 17, ich habe ja noch viel Zeit, ich will ja meine beste Zeit mit 24, 23, 25 haben, dass ich bis dahin meine physischen Aspekte so gut wie möglich ausgeprägt habe.
Ja, ist nicht jeder ein Alcaraz mit 17, ne, Wolli?
Deswegen, ja,
Ja, vor allen Dingen,
das ist schwer.
man darf ja auch nicht vergessen, Diego hat in München vier Matches gespielt auf
Ja.
einem Niveau, was er halt noch nicht kennt von der Anspannung her.
Ja.
Natürlich, irgendwo die Bälle kommen mit einer ähnlichen Geschwindigkeit, aber trotzdem, wenn man auf größerer Bühne spielt und das jetzt noch nicht Woche für Woche gewöhnt ist, man verbraucht einfach mehr Energie. Und da
Ja.
sind vier Matches eine Menge. Man kann sich auch in einem Match so die Karten legen, dass man erstmal für die nächsten 5, 6 Tage raus ist, wenn man die Belastung nicht gewohnt ist. Deswegen ist es umso höher anzurechnen, dass er nach den vier Matches, ja, dann noch irgendwie ein Match in Madrid dranhängen konnte. Und ist natürlich jetzt auch eine interessante Situation von der Turnierplanung her, weil, so gut er auch ist, das Ranking gibt noch nicht her, dass er jede Woche ATP Quali spielen kann. Jetzt hat er ein paar
Stimmt.
Mal die Möglichkeit mit Wildcards. Und das Turnier in Sabadell, was er angesprochen hat, Diego, das wäre ein ITF 25er
Es wären,
gewesen.
sorry, vergessen, 25.000, dann wäre es halt wieder gewesen.
Und da kommst du natürlich innerhalb von 24 Stunden, da landest du erstmal wieder in der Realität.
Ja,
Und
genau.
das ist mit den Eindrücken die absolut richtige Entscheidung, sich da nochmal zurückzuziehen, unabhängig vom Körper, das nochmal sacken zu lassen. Weil wenn du von so einem Hoch dir das gar nicht nimmst, die Zeit, das ein bisschen zu verarbeiten, auch zu genießen, das muss sein, um auch wirklich die schönen Erfahrungen da mitzunehmen. Da dann sich direkt wieder ein 25.000er, was man Woche für Woche spielen kann, in den Turnierplan zu stellen, wo man natürlich dann auch wieder anders angeschaut wird. Jeder kennt einen, jeder weiß, was du letzte Woche geschafft hast, woher du kommst, wer du bist. Da hast du wieder einen anderen Druck und musst dann wieder wie sagt man, Tournament Desk, musst du für deine Trainingsbälle kämpfen. Ja,
Genau so ist
so.
es.
Und deswegen, da tut dann so eine Woche Pause auch ganz gut und ist einfach eine interessante Situation jetzt auch für die kommenden Monate, was den Turnierplan angeht. Aber ohne da zu viel vorauszunehmen, glaube ich, ist ja auch Hamburg bei
Ja,
uns jetzt
Hamburg haben wir. Ja, und danach die.
schon in Reichweite, sag ich
Ja.
mal. Da gibt es schon mal die nächste Chance, denke ich. Und genau, ja.
Diego, mal andersrum gefragt, wenn du auf, Wally hat jetzt angesprochen, kleineres Turnier, da kennen dich dann die Leute oder du hast gerade erst das ATP-Match gewonnen, dann schauen dich die Leute anders an. Andersrum gefragt, wie war es denn jetzt in Madrid, in der Caja Mágica, erstes Masters 1000 Turnier? Kamen vielleicht Veteran-Spieler auf dich zu und haben dich beglückwünscht? Bekannte Spieler, hast du Kontakte geknüpft? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, ich glaube, die ganze Erfahrung ist einfach super. Wenn du einfach die ganzen Jungs halt, ne, du hast von Top 150 bis Top 10 hast du alle Spieler da gehabt. Und da gab es auch tatsächlich viele, die haben mir geglückwünscht, so Echeverry oder der Trainer auch, den ich kenne, der Daderi, der ist zu mir gekommen. Also es gab wirklich so 15, 20 Spieler, die mir dann echt geglückwünscht. Der Physio von Kaspar Ruud, glaube ich, war das. Mit dem Kaspar, der ist auf den Platz gekommen, der Bellucci. Ja, es war ein super Spieler. Den Bergs habe ich dann auch nochmal da vor Ort gesehen, gegen den ich gespielt habe. Und die sind eigentlich alle super Jungs. Konnte dann auch da mit denen trainieren. Und ist dann nochmal was anderes, ne? Du bist dann nicht so, dass du zum Beispiel auch im Training, du darfst dann nicht entscheiden, okay, machen wir jetzt das und das, als wenn du halt mit den schlechteren Spielern spielst, weil das sind halt die Jungs, bei denen kannst du dann auch noch nicht so viel sagen, weil die einfach noch höher stehen als du. Und die werden auch natürlich weniger Respekt haben, aber durch die Woche München hatten halt alle deutlich mehr Respekt, weil die gesagt haben, okay, der kann wirklich mit uns mithalten. Und ich glaube, das hatten die auch mental drinne, auch jetzt ein Galan oder so. Ich glaube, der war richtig vorbereitet vor dem Match. Und ich finde es auch super für mich, weil dann weiß ich, okay, die Jungs haben wirklich auch einen gewissen Respekt, dass ich mir den auch verdient habe und da bearbeitet habe, dass der dann auch da ist. Und ich weiß ja, dass ich an jedem Tag, wo du auf den Platz gehst, kannst du einfach jeden schlagen, egal gegen wen du spielst. Und nee, die Woche insgesamt war eine super Erfahrung nochmal. Das war halt noch ein Level höher als München, weil da dann halt nochmal, da war dann auch noch ein Rublev neben mir, der gegessen hat, oder ein Taylor Fritz, weiß ich noch, der hat mit seinem ganzen Team neben mir gegessen. Sind dann nochmal diese Top-Top-Spieler, die dabei sind. Also
Haben die
super
genauso
Erfahrung.
gegessen wie du oder haben die auf einem höheren Top-10-Niveau gegessen?
Ich glaube, Taylor Fritz, muss ich sagen, hat richtig clean gegessen. Sehr, sehr, sehr gutes Essen. Ich glaube, der hatte nur Gemüse auf dem Teller mit bisschen Fleisch.
Typisch
Aber
amerikanisch.
ja, amerikanisch. Aber der Rest, muss ich sagen, hat genauso wie ich halt die Nudeln, die Pasta reingestopft und dann mit einem Salat daneben vielleicht. Aber sonst nicht.
Sehr gut. Diego, du hast eben in deiner Antwort auch von Respekt verschaffen gesprochen. Wenn wir mal ein bisschen über dich und dein Aufwachsen in Berlin sprechen wollen, ist Respekt verschaffen in Berlin auch sehr wichtig?
Ja, ich glaube schon. Einfach, ich kenne ja hier alle schon seit ich, glaube ich, ich habe mit im Club angefangen mit 8 und dann spielst du die Punktspiele und du kennst alle Spieler aus Berlin gefühlt. Und klar, durch den Sieg dann auch, war gefühlt die Hälfte meiner Nachrichten waren dann auch von Berlin. Und am Anfang warst du dann halt nur ein kleines Kind, das mit Tennis angefangen hat. Und jetzt bist du dann halt schon so ein bisschen in Berlin. Okay, steht auch in deinem Profil drin, der Junge, der jetzt in BMW Open gewonnen hat und 370 ATP steht, der kommt aus Berlin mit 17 Jahren. Also ich vertrete dann schon leicht ein bisschen auch die Stadt. Und die Leute respektieren mich jetzt auch natürlich völlig anders. Also ich gehe in den Club rein und alle sagen, hey Diego, Glückwunsch. Wir gucken immer deine Matches und deine Spiele. Ist dann halt, kommt dann auch zu einem Zustand, dass du halt nicht mehr in Berlin die Turniere spielst wie früher. Aber das ist natürlich der Weg vom Profi, dass du dann immer weiter von zu Hause weit entfernt spielst. Diesmal war es dann in Deutschland und der Respekt ist einfach ganz anders, weißt du. Die Leute sagen dann, okay, die haben dann sogar fast so ein bisschen Angst, mich überhaupt zu begrüßen oder so. Und dann denke ich mir immer, sie könnt mich gerne begrüßen. Wir können gerne auch mit mir kurz 5 Minuten reden, das ist überhaupt kein Problem. Aber ja, der Respekt wird sich dann noch verändern, desto höher du stehst, desto mehr du gewinnst, sag ich mal. Desto mehr Leute haben dann, du hast so eine gewisse Aura, glaube ich, dass die Leute dann um dir sind und denken, boah, da kommt der wieder in den Club rein oder der spielt jetzt oder das ist immer, was sich ändern wird, desto mehr du gewinnst.
Ich hab's, du hast jetzt sehr auf Tennis bezogen. Ich habe sogar eher allgemein bezogen, weil zum Beispiel ich bin jetzt in
Allgemein,
Hessen, ich bin in Hessen aufgewachsen, so eher provinziell in der Nähe von Wiesbaden. Du bist in der Metropole aufgewachsen. Du kannst vielleicht auch gerne mal erzählen, in welchen Umständen, in welchem Viertel du aufgewachsen bist. Wo bist du in Berlin aufgewachsen? Hattet ihr viel Geld? Seid ihr eine Arbeiterfamilie? So, das würde mich ein bisschen interessieren in Berlin.
Also erstmal Berlin geboren. Das ist meine Stadt, meine Heimat wird auch immer bleiben. Ich freue mich super, wenn ich hier überhaupt immer zurückkommen kann, weil egal in welcher Straße ich bin, es fühlt sich so wie Heimat an. Aber wir sind aufgewachsen, sind wir in der Region Steglitz. Es liegt eher im Westen, Südwesten, so ein bisschen mittig punktual. Ich finde es eine super Umgebung. Ich glaube, jetzt Ost-Berlin kenne ich mich nicht so viel aus. Aber West-Berlin in- und auswendig, also egal wo ich hingehe, sei es Nikolassee unten, Grunewald, Richtung Charlottenburg, sogar bis Reinickendorf, so also mehr auf der Westseite, kenne ich alles auswendig. Wenn du mich irgendwo vielleicht mal mit der U-Bahn lässt mich irgendwo raus, komme ich eh irgendwie nach Hause, weil ich bin, wie lange bin ich? 10 Jahre lang durchgehend jeden Tag fast mit der U-Bahn, S-Bahn gefahren, deswegen da habe ich überhaupt kein Problem, jetzt nicht mehr so viel. Aber ja, so Familie, ich glaube, mein Papa ist 1 Jahr vor Mauerfall ist er gekommen nach Berlin. Und meine Mutter ist 96, 1996 ist sie nach Berlin gekommen. Ja, und die haben sich dann im Club in TB getroffen. Papa hat dann hier für die Liga gespielt, für TB. Der Club ist direkt hinter SCC tatsächlich. Also wirklich nur 200 Meter entfernt. Und wir sind ich glaube, im normalen, mein Papa hat eine Wohnung gehabt, meine Mutter auch. Und die haben sich dann zusammen, ich sag mal, geheiratet und jetzt sind wir hier in Steglitz. Normale Wohnung, ich würde jetzt auch finanziell sagen, ist mittelmäßig, war jetzt nichts Besonderes, aber jetzt auch nichts, dass wir sagen würden, wir sind arm. Und ja, ansonsten, ich bin dann hier aufgewachsen und ich habe halt direkt mit 3 Jahren Schläger in Tennis, weil meine Mutter spielt Tennis, mein Vater war Tennisspieler, deswegen ist sozusagen Tennisfamilie mit meinem Bruder auch. Und deswegen war das dann noch gefühlt der einzige Ausweg. Sozusagen Tennis zu entscheiden und noch da auch hinzugehen. Und ansonsten, ja, das wär's.
Wally, als Sohn zweier Tenniseltern, stell doch mal jemanden eine Frage, der ebenfalls ein Sohn ist, Entschuldigung, zweier Tennistrainer. Eure Eltern sind beides Tennistrainer. Von Sohn von Tennistrainern zu Sohn von Tennistrainer.
Ja, also bei mir war es zum Beispiel so, Training hat Mama früher gemacht. Bei Diego ist er, glaube ich, eher Papa.
Ja,
Und
Papa war
ich
immer.
wurde dann so ab 10, 12 Jahren schon in Verbandshand gegeben. Und bin dann den Fittichen meiner Eltern so ein bisschen entflohen. Und die haben sich auch immer sehr, sehr zurückgehalten, was das Training anging. Haben es natürlich oder verfolgen es immer noch sehr, sehr viel und sehr, sehr eng. Das ist klar. Aber deswegen, ja, da sind schon Unterschiede, weil Diego wird ja auch von seinem Papa, ja, hauptsächlich kann man ja, glaube ich, schon sagen, oder? Gecoacht?
Ja, durch 100% du.
Ja, genau.
Ja, du,
Aber
bei mir war das tatsächlich auch so, dass ich mit 8, 9 Jahren haben meine Eltern dann mich zum Verband übergeben in Berlin. Aber mein Papa war trotzdem immer drinne, der hat dann immer noch die Trainerstunden gemacht. Und danach haben wir dann gesagt, glaube ich, die beste Entscheidung wäre es, da rauszugehen und dass wir dann sozusagen solo machen, alleine machen unsere Sachen. Und ich glaube, was immer da sein wird, wird immer die Streitbeziehung sein, ne? Mit dem Papa-Sohn. Wird es immer viele Probleme geben. Ich glaube, das sehen die Leute auch nicht. Da sehen sie immer halt immer auf den Plätzen, ah, sieht ja alles so gut aus. Aber man hat immer verschiedene Meinungen. Vor allem dann, wenn du älter wirst, als ich sag mal, als ich dann so 12, mit 17, hast du dann noch andere Meinungen und du denkst, dann weißt du auch manchmal alles besser, ein bisschen besser und aber mittlerweile vertraue ich meinem Papa 100%, was er sagt und was er macht. Und ich glaube, auf dem Weg hat er alles bisher perfekt gemacht, deswegen werde ich das auch so weitermachen.
Ja, ist halt auch immer wichtig, glaube ich, wenn man so viel Zeit auf und dann auch neben dem Platz verbringt, dass man halt Zeiten einteilen kann, wann man über Tennis spricht. Ich meine, das entwickelt
Genau.
man dann auch
Ja.
in den Jahren Gefühl dafür, wann sind richtige Zeitpunkte, um Sachen anzusprechen, wo macht es Sinn, wo ist es vielleicht irgendwie noch zu emotional durch ein Match oder eine Trainingseinheit, die vielleicht
Ja.
jetzt nicht so gut lief, was natürlich auch menschlich ist. Aber da entwickelt man sich natürlich auch extrem weiter. Aber es ist toll, dass es so gut funktioniert. Und ich
Ja.
kenne deinen Papa ja jetzt auch ein bisschen und
Ja.
ja, bin begeistert. Ja.
Ja, spezielle Person.
Ja, aber super. Also ich habe es noch nie erlebt. Nach deiner ersten Pressekonferenz hast du noch ein paar Einzelinterviews gegeben und dein Papa war im Hintergrund neben deinem Agenten und so weiter. Und ich habe mit Mats kurz geredet gehabt und dann kam er super respektvoll, hat mir die Hand gegeben, hat sich vorgestellt, kannte den Podcast auch durch Wolli schon, hat dann direkt, weil er hat das Foto von Wolli gesehen, von unserem Flyer und so, war super, super lieb. Mal für Kontext für die HörerInnen da draußen, die es noch nicht wissen. Dein Papa ist Chilene und deine
Ja,
Mama aus, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, Litauen, richtig?
Litauen, nee,
Ja,
perfekt ausgesprochen, ja.
genau.
Das sind die zwei.
Dass ich mal was perfekt ausspreche, Wolli.
Ja.
Wenn wir hier Kritik im Podcast kommen, letztens in München hat mich jemand dafür, der hat Zitat gesagt, ich liebe alles an eurem Podcast, nur nicht, wie
Außer
du,
wie es ausspricht.
nur nicht, wie du Advantage aussprichst. Das mal an dieser Stelle. Aber ich stelle mich dieser Kritik, ich komme über den Inhalt,
Ja.
nicht über die Aussprache. Nee, Spaß beiseite. Wie gut waren denn deine Eltern selbst als Tennisspieler? Wollten die auch Profis werden oder waren die sehr schnell Tennistrainer?
Meine Mutter war tatsächlich mehr in dem Spiel drin, weil sie war sehr diszipliniert früher. Aber ich glaube, ich sag mal, in Litauen hast du einfach nicht die Hände dafür, um dann wirklich nochmal was zu versuchen, weil da war dann das Geldproblem da. Und föderationmäßig ist halt auch Litauen, ist ein kleines Land, hat jetzt auch nicht viel Geld, würde ich sagen, deswegen musste sie alles von selber machen. Ich glaube, sie hat die 700 WTA hat sie erreicht. Hat
Stark.
Fed Cup an 1 gespielt für Litauen. Also ich fand, das ist okay gewesen dafür, dass sie kein Geld hatte. Und für meinen Papa war es dann immer nur, bei Papa war dann halt schon klar, ne, bei den Männertour, da musst du dann wirklich schon richtig gut sein. Und Papa hat dann früh gemerkt, okay, klar, er hätte es nochmal probieren können mit Future Tour, dann hätte er vielleicht noch 3, 2, 4 Punkte, vielleicht 1000 ATP geschafft, aber er hat direkt gemerkt, okay, ich habe nicht das Tennis dafür. Und hat direkt geschmissen und hat gesagt, ich gehe lieber Club spielen, sammel das Geld und dann in die Richtung Trainer.
Hat natürlich auch, ich meine, so, ich weiß nicht genau, wie weit die auseinander sind, ne, aber mit Marcelo Rios Ende der 90er war natürlich aus Chile auch ja eine Nummer 1. Ohne Grand Slam-Titel, aber hat die Nummer 1 erreicht. Ein sehr, sehr bekannter Spieler aus Chile, so wie ohnehin die südamerikanischen Länder ja sehr, sehr tennisverrückt sind. Argentinien, Brasilien, Chile. Da geht's ab. Ist vielleicht auch mal ein Ziel für dich, irgendwann den Südamerika-Swing zu spielen?
Also ich habe ihn dieses Jahr tatsächlich, ich habe schon 3 Wochen gespielt, habe ich 2 Wochen in Chile gespielt und eine Woche in Paraguay. Vielleicht gehe ich nochmal Ende des Jahres hin und spiele nochmal die Challis in Südamerika nochmal durch. Ich glaube, das Argentinien, Bolivien, dann spielst du in Chile nochmal. Aber ich glaube, das macht immer.
Spielst du gerne da? Also weil du so ein bisschen das Indie hast, dieses Südamerikanische?
Genau. Ich glaube, deswegen spiele ich das auch meistens, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich auf so einem Platz bin und dann dieses Adrenalin kommt und dann schreist du auf dem Platz. Ich glaube, das ist immer so ein Teil vom Chilenen, der in mir lebt. Das Kämpfen bis zum letzten Punkt und hasseln, laufen, so ekelhaft wie möglich für den Gegner machen. Ich glaube, das liegt mir ein bisschen im Blut und deswegen lebe ich das auch immer in Südamerika, auch wenn ich da spiele. Oder auch gegen meine Gegner, die dann auch so, ich spiele manchmal, ich habe gegen Dutra Silva gespielt in Augsburg, das habe ich gefühlt gegen eine Kopie von mir gespielt, der dann auch rumgelaufen ist, gehasselt. Und da wird immer ein Teil bei mir drinne sein, auch wenn ich vielleicht dann es nach oben schaffe, wird immer ein Teil drinnen bleiben.
Ja, das
Sprichst du?
war dein erster Challenger-Sieg, ne?
Ja.
In Augsburg, wenn du überlegst, dass
Der
das
Augsburg.
Ganze fast genau ein Jahr her ist,
Ja.
und das dann mal vergleichst. So, ich glaube, es war ein 50er-Challenger, das heißt, du bekommst irgendwie 3 oder 4 Weltranglistenpunkte und
Ich hab 3 für die Quali und dann 4 fürs Hauptfeld nur bekommen, also 7 insgesamt.
ja, genau, aber 4
Ja.
für diesen Sieg, und das war damals schon ziemlich
Ah,
groß, würde ich
das war
sagen.
groß, ja.
Aber es war groß, aber es war so 1% von
Genau.
München jetzt. Ja.
Genau. Das war wirklich, also der Unterschied ist halt Wahnsinn. Das ist aber auch immer das Problem, was ich gesagt habe auf der Tennistour, zwischen der Unterschied zwischen Challenger und ATP Tour ist einfach so riesig, und da sind halt auch gute Spieler dabei, finde ich. Und als ich dann da so jung war, dachte ich, boah, Junge, jetzt habe ich ja so gut gespielt und da läuft ja alles, und jetzt das, was dieses Jahr passiert ist, ist halt, das ist halt nochmal ganz, ganz anderes Universum. Weil ich habe schon für die erste Quali-Runde, hatte ich schon fast doppelt so viele Punkte wie letztes Jahr in Augsburg. Für eine Quali-Runde wird 13 Punkte. Und ich glaube, Preisgeld war bei 8.000. Und dann, wenn du die erste Runde gewinnst, dann geht das schießt halt einfach hoch mit 50 Punkten nochmal drauf. Das ist halt Wahnsinn. Ist ja so, als ob ich das ganze Ding in Augsburg gewinnen hätte müssen.
Genau, ja.
Der Unterschied ist Wahnsinn.
Ja, auch ein Beweis dafür, wie wichtig die Wildcards sind, ne? Wenn man
Wildcards,
sie,
ja, klar.
wenn man sie bekommt. Noch eine Frage zu deinen Eltern. Sprichst du eigentlich auch die Sprachen deiner Eltern?
Ja, also ich kann mit Papa, ich kann mal sagen, wie ich immer spreche, mit Papa immer Spanisch. Wenn ich irgendein Wort nicht verstehe, was selten vorkommt, dann auf Deutsch sage ich das. Mit meiner Mutter, die will immer, dass ich Litauisch spreche, weil will nie, dass ich das Litauische verliere auch. Mit dem Bruder mal immer Deutsch fast. Und sobald ich nach Litauen, sage ich mal, zur Familie gehe, dann fast immer nur Litauisch, weil da ist sozusagen fast verboten, dass ich kein Litauisch spreche. Weil die hassen das da übertrieben. In Chile ist es nicht so, aber in Litauen schon. Aber ich spreche deutlich besser Spanisch als Litauisch. Also Spanisch ist halt fließend, ne? Und Litauisch fehlen mir immer noch die Begriffe, viele Begriffe.
Ich kann nur Bier bestellen auf Spanisch, obwohl ich 2 Jahre in der Schule
Die
hatte.
Cerveza.
Ja,
es hilft auf der Tour auch unglaublich, ne? Du
Ja, klar.
kommst mit so
Das glaube
vielen
ich. Das glaube ich.
Spielern ins Gespräch, und vor allen Dingen die Südamerikaner oder natürlich auch Spanier, also Südeuropäer, sage ich mal, die damit abdeckst, die ab und zu halt auch Englischprobleme haben. Da kommst du
Ja.
halt nochmal in einen ganz anderen Kultur- und Freundschaftskreis rein, was natürlich nicht nur, wie Diego es jetzt auch schon macht, bei der Turnierauswahl ziemlich helfen kann, weil du da dir mehr Optionen schaffst, wo du dich halt
Ja,
heimisch fühlst, als
genau.
wenn du als jemand dahin gehst, der da einfach ja auch Kommunikationsprobleme hat. Und ja, natürlich einfach auch der soziale Aspekt, wenn du mehr mit Südamerikanern oder Spaniern abhängst, sage ich mal, die Gruppen sind auch eher größer mit denen, die dann irgendwie zu Tisch sind und am
Ja, klar.
Trainingsplatz oder irgendwie mal Fußball zocken oder so. Das sind auf jeden Fall Vorteile, die man da hat.
Das ist mir auch schon aufgefallen auf ATP-Turnieren, wo ich mir immer denke, so, oh, der Spieler muss aber ganz schön das Preisgeld die Woche reinholen, um seine Entourage auch zu bezahlen, die Woche.
Ja, klar.
Aber die wollen sich auch wohlfühlen. Das ist natürlich das
Ja.
südamerikanische Flair, ne? Wenn die auch,
Ja.
kannst ja so ein bisschen mit den Australiern vergleichen, die nur den australischen Sommer haben und ansonsten 10 Monate von zu Hause weg sind. Die Südamerikaner sind auch nicht so viel zu Hause übers Jahr verteilt. Dass die sich wohlfühlen wollen, ist ja auch irgendwo verständlich. Die können halt nicht mal irgendwie für 2 Stunden nach Hause fliegen jedes Mal, ne, für 2, 3 Tage. Diego, wenn wir noch das Berlin-Kapitel ein bisschen abschließen, würdest du gegen Wally in FIFA gewinnen, um mal dein Hobby ein bisschen mit reinzubringen?
FIFA. Ich bin schon ein ziemlich guter Spieler, würde ich sagen. Also ich glaube, ich spiele FIFA schon seit 3 Jahren. Und wenn ich zu Hause bin, dann gibt's immer mal die Spieleinheiten, wo ich spiele.
Ganz
Ich weiß
kurz,
jetzt, ich kann ja, ich.
ich spiele FIFA schon seit 3 Jahren. Ist kein Argument. Ich spiele FIFA schon seit 25 Jahren. Ich habe schon FIFA 98 gespielt.
Das ist krass, ja,
FIFA 97, da konnte man in der Halle
kann ich halt
zocken.
nicht, ja, kann
In
ich
der
nicht
Halle zocken
mithalten.
konnte man da.
Kann ich leider nicht mithalten. Also klar, ich habe immer mal FIFA 15 gespielt, früher mit bei Freunden oder 16. aber dann so 3, 4 Jahre halt nichts angefasst. Aber es ist halt schwer, ich weiß jetzt nicht, wie gut Wally ist.
Ja,
Aber
das.
einmal rausfinden kann man gerne mal machen.
Ja,
Wally, wie
absolut.
gut bist du?
Ja, schon sehr, sehr passabel, würde ich sagen. Ich spiele aktuell nicht mehr so viel, aber ich sag mal, die Prägungsphase zwischen 14 und 20, da wurde sehr viel gespielt und da lernt man so die Basics, sage ich mal.
Ja.
Und das
Ist
gute
eigentlich wie
Spielgefühl.
Fahrradfahren. Ja,
Ganz, ja, ganz
klar.
genau. Ich musste gerade schmunzeln, als Diego gesagt hat, FIFA 15. Ich wusste ja nicht, dass du schon bei FIFA 2009 ausgestiegen bist, ja. Aber ja, müssen wir eigentlich mal rausfinden.
Ja,
Ey,
klar. Da hau ich jetzt mal einen raus. Also, das Ding ist, ich verrate jetzt mal meinen besten Freund, ja. Einfach mal, ich hoffe, dass seine Frau diesen Podcast einfach nicht hören wird. Früher, wir haben, wie ihr vielleicht auch, die Jugend durchgezockt, Wochenenden, und wir haben FIFA gezockt, bis Pro Evolution Soccer richtig geil wurde. Diego, ich erzähl mal von vorm Krieg, 2005, PS5 und PS6, 2005, 2006 waren richtig geil vom Gameplay. Das haben Japaner gemacht, und das hat sich so ein bisschen von FIFA abgeweicht, aber das Gameplay war richtig gut. Und da konntest du mit 2000, mit bei PS, PS5 konntest du mit Inter Mailand spielen, vorne Dreiersturm, Adriano, Ibrahimovic und Córdoba, und Ibrahimovic hatte 99 Schießen, und da musst du, Adriano hatte 99 Schießen, die Freaks unter euch werden das wissen, und dann konntest du aus jeder Lage schießen und so, das hat so Bock gemacht, und dann haben wir Karrieren gespielt, ganze Nächte durchgespielt und so weiter.
Ja, klar.
Und dann irgendwann aber wieder auf FIFA geswitcht, und jetzt natürlich, ich bin, ne, 34, selbstständig, berufstätig, und mein bester Kumpel ist auch selbstständig. Und manchmal verabreden wir uns heimlich morgens nur so für 1 Stunde, 2 Stunden, wo wir sagen, okay, wir legen uns die Termine jetzt so, und seine Frau ist auf der Arbeit, und wir zocken dann 2 Stunden und zocken so eine Karriere. Wir haben in der dritten Liga angefangen und schaffen es immer so gerade in die Bundesliga, weil wir so wenig zocken, bis das neue FIFA rauskommt. Und dann müssen wir wieder von vorne anfangen. Das ist so unser Ding, ja. Ich hoffe, sie hört den Podcast nicht, ja, sonst darf er nicht mehr. Wenn wir länger zocken würden, würde ich meine Selbstständigkeit nicht hinkriegen. Ja, dann, aber dafür wären wir dann in der Champions League wahrscheinlich.
Ja.
Hast du noch Zeit für sowas oder spielst du nur online?
Ich jetzt oder wie? Ja, es ist schwer. Jetzt, als ich sozusagen in Chile war, da habe ich mein Cousins Account die ganze Zeit versucht zu pushen. Also klar, wenn ich immer Zeit habe, aber es ist sehr schwer immer. Vor allem, ich sag mal jetzt an den Off-Days auch, da hast du auch immer mehr Zeit zu spielen. Aber sobald dann die Trainingswochen anfangen, ist es wirklich schwer, weil du bist dann wirklich von 10 bis vielleicht sogar manchmal von 8 bis 17 bist du wirklich nur am Überdenken übers Tennis, und dann bist du abends schon so platt, dass du dich eigentlich nur noch hinlegen willst. Also ich würde sagen, in Off-Days ja schon. Und dann gibt es halt auch immer noch Trainingswochen, wo du dann woanders bist, so vielleicht wie in Oberaching oder in Spanien, wo du halt vielleicht eine machst, weil du zwischen dem Turnier da bist. Also ich sag jetzt mal, ich komme jetzt nicht mit den anderen Freizeitspielern mit, die jetzt die ganze Zeit zu Hause bleiben.
Ist vielleicht auch besser so.
Ja.
Kyrgios ist ja jetzt nicht das beste Vorbild für junge Spieler, aber der hat ja öfter mal erzählt, dass er vor allem in jungen Jahren die Nächte durchgezockt hat und dann mit 2 Stunden Schlaf auf dem Platz ist, ne? So viel Talent muss man aber auch erstmal haben, um das dann
Ja,
noch
das
zu schaffen.
stimmt. Ja.
Ich habe letztens ein Video von dir gesehen, wo du auch deine Lieblingsstreamer aufgezählt hast. Das ist natürlich was in deiner Generation enorm wichtig ist.
Ja.
Twitch, YouTube, Streamer und so weiter. Wie viel Zeit bleibt dir für sowas oder wie wichtig oder unwichtig ist dir das?
Ich glaube, das siehst du dann eigentlich auch auf den Turnieren im Alltäglichen auch, weil du bist ja am Handy, und die Streamer, die ich jetzt kenne, die werden auch die ganze Zeit in meinen Instagram Reels jetzt vorgezeigt oder so, und dann guckst du auch ein paar Videos abends mal auf YouTube an. Also auf die kommst du dann immer eigentlich einfach, weil so was handymäßig angeht, das wirst du immer sehen, egal ob du auf dem Tennisplatz oder nicht bist. Weil zwischen den Pausen wirst du dann auch immer mal raufgucken oder abends nochmal. Das ist nicht so, als wenn du halt eine PlayStation anfassen würdest.
Wer ist denn dein Lieblingsstreamer?
Streamer war Speed. Weil ich bin
Ja, den kenne ich
seine
sogar.
Art. Naja, seine Art ist einfach. Der hat angefangen, ich fand super klein. Ich weiß noch, der seit Anfang, der war super klein, und dann auf einmal ist er so groß geworden. Ich finde seine Art, klar, ist halt auch ein bisschen übertrieben, ne, wie der alles macht. Aber ich glaube, die ist trotzdem lustig und vor allem jetzt diese ganzen, die Kreativität, die er hat in seinen Videos, ist einfach unfassbar. Jetzt macht er, glaube ich, in jedem Land macht er einen Stream und das ist einfach eine unfassbare Idee von ihm gewesen, weil ich glaube, damit, er trifft sich halt mit den bekanntesten Leuten aus den Ländern. Da hat er immer den Präsident von Albanien, dann ist er in Argentinien mit dem, mit Fußballspielern, dann in Chile war er mit einer bekannten Sängerin, also, ich glaube, das macht ihn einfach nur noch bekannter, alles, was er da macht.
Ich hoffe, er geht nicht nach Nordkorea.
Nach Nordkorea.
Kennst du Speed Wally?
Ja.
Sogar ich
Ja,
als
ja.
Boomer kenn ihn.
Ja, kenne ich.
Sind wir froh, dass er nicht gejubelt hat bei einem Tennisturnier. Der hätte bestimmt noch extrovertierter
Ja,
gejubelt als du, Diego.
das wäre ein bisschen übertrieben gewesen.
Der hat sehr, sehr viel Adrenalin.
Ja, viel.
Wie wichtig sind dir Freunde und wie schwierig ist das, Freundschaften zu pflegen, gerade wenn man sportlich nach oben kommt? Könnte mir jetzt auch vorstellen, kannst du mich gerne korrigieren, aber jetzt, wenn Erfolge kommen, dass dann vielleicht auch Leute versuchen, Einfluss zu nehmen. Dass man da eine gute Menschenkenntnis hat, ne? Wen kann ich vertrauen? Wer ist mein
Ja.
Freund? Wer will vielleicht jetzt nur mit mir chillen, weil ich ein Spiel gewonnen habe oder so?
Ja, ich glaube, das habe ich schon, das merkt man auch als, glaube ich, als schlaue Person noch früh genug, wer dann wirklich in deinem Umfeld bleiben. Der auch, ich sage immer, die Leute dann immer vor dem Fame, die dann halt immer da waren, das sind dann auch die Leute, die ich dann noch beibehalte, weil der Rest, dann weißt du, okay. Bei denen ist schwierig, wenn du mit dem schon anfängst zu reden. Okay, du weißt, der kann man jetzt wirklich nicht vertrauen oder so. Aber generell für Freunde, sage ich mal, wirklich hast du wenig Zeit. Gerade bei mir, wenn ich jetzt wirklich in dieser Situation bin, wo ich einfach nur noch besser werden will, mich entwickeln will und ich ein gewisses Ziel habe vor Augen, ignoriere ich wirklich alles andere um mich. Und dann ist mir einfach auch das Ziel am wichtigsten, einfach jeden Tag zu trainieren, das Beste zu geben, alles rauszuholen, was geht, und dann einfach zu gewinnen. Wenn du dann oben bist, dann klar, dann wirst du irgendwann mehr Zeit haben. Aber ich finde die Jahre so 17, 18, 19 in den Teenies, die Jahre sind für mich die allerwichtigsten, weil ich weiß, hier kann ich mich am besten entwickeln und am weitesten in dem Wachstum und allem Möglichen. Aber die Freunde, ich glaube, du findest immer mal Tage, wo du vor allem Off-Season oder vielleicht mal eine Off-Week wirst du immer Zeit finden. Aber auch dann immer nur so vielleicht ein, zwei Tage und dann geht's halt wieder back to business.
Ich möchte gleich noch ein bisschen über Kommunikation und IMG und auch deine Agenten sprechen, aber ich möchte mal an meinen Co-Host übergeben. Er hat bestimmt noch die eine oder andere Frage aufgeschrieben.
Ich hatte die eine oder andere Frage aufgeschrieben. Ja, also mich würde jetzt auch mal interessieren, wenn du halt Zeit hast in Berlin, wenn du mal kein Training hast, wo findet man dich so? Was machst du? Wie verbringst du deine Freizeit, wenn du die Playsee nicht anhast?
Da kommt drauf an, ne? Weil so, ich würde mal sagen, Off-Season, da kannst du dann schon ab und zu mal feiern gehen. Dann, wo du dann halt 2 Wochen off hast oder so, sagst du dann, okay, kannst du vielleicht auch mal, kannst du Party gehen oder gehst du mit Freunden raus abends, da, hier, triffst dich vielleicht Kino, bestimmt auch immer paar Mädchen, ne? Werden auch dabei sein, wenn du dich mit denen irgendwie triffst, gehst du vielleicht irgendwie irgendwas machen, Spezielles, verbringen. Jetzt Berlin-mäßig halt, ne, Kudamm ist halt unfassbar bekannt. Du gehst Mitte, Alexanderplatz, gibt's viel. Ich finde, Grunewald ist für mich das Allerschönste, weil da ist einfach, ich würde mal sagen, schon reicher, richtig reicher Part von Berlin, aber einfach auch unfassbar schön. Also da kannst du so viel machen, und dann auch noch, wenn du die Zeit hast, mit den wichtigen Personen, die ich jetzt in Berlin habe, auch mal rauszugehen und abends essen zu gehen. Das habe ich öfters mal, mache ich immer öfters mal, sage ich, okay, komm, gehen wir mal was, ein bisschen austauschen, ein bisschen reden. Und das ist für mich auch dann wichtig, die Zeit mit den wichtigen Leuten in meinem Leben dann auch auszutauschen, zu quasseln, die Beziehung zu halten. Ich glaube, das ist immer was Wichtiges.
Ja, okay, cool. Und wenn man jetzt so auf deinen Trainings- und Turnieralltag schaut, Gibt es da auch irgendwas, was du immer machen musst, was eigentlich total banal ist und immer dazugehört, aber worauf du ja auch gar keine Lust hast?
Also da
Für
wird bestimmt, was ich wirklich am meisten hasse, ist das Warm-up vor dem Training. Also das würde ich am liebsten wirklich so durchschenken und einfach nur auf den Platz gehen und einfach direkt loslegen. Es
Bitte
wünschte
nicht,
man wäre,
Diego. Bitte nicht, Diego.
ich wünschte
Jetzt
man
für
wäre,
später vorsorgen. Jetzt für später
klar,
vorsorgen.
ich wünschte man wäre automatisch einfach warm und könnte loslegen. Das wäre mein Wunsch. Ja, und ich glaube einfach, das Ganze, es ist immer so schwierig, wenn du dann anfängst mit deinem Papa und der fängt an, dich zu schicken, Korb, und dann fängst du an zu atmen schwer und dann tut's wieder in deiner Lunge weh und du siehst, wie es in deinem Rachen wieder, du atmest schwer. Da kommen so nervig, wenn du halt schon so schwierig atmest, kalte Luft dann auch heutzutage, ne, wenn du jetzt in der Zeit bist. Es sind alles so Sachen, die halt einfach zum Kotzen sind, aber die liebe ich dann noch irgendwie. Und dann ist es immer so ein Gemisch der Gefühle und ich versuche immer die Gefühle dann auszublenden und einfach durch den Schmerz dann durchzugehen und einfach zu laufen und sagen, Junge, hustle, hustle, und ich weiß, dass es sich für später auszahlen wird. Aber klar, am liebsten würde man sich überhaupt nicht diesen Schmerz antun, und einfach ein normales, vielleicht bisschen hitten oder so ein Training machen und das wäre super. Und danach eine Stündchen spielen und danach nach Hause. Das ist natürlich immer der Wunsch, aber das kann nie sein, weil die Arbeit, die anderen machen, die musst du immer, ich versuche immer das Doppelte zu machen oder so viel wie möglich rauszuholen aus dem Tag.
Ja, wir hatten ja auch die ein oder andere längere Trainingseinheit während der Punktschule
Ja, genau,
in
mit Nick.
Berlin,
Mit Nick.
definitiv. Aber würdest du auch sagen, dass das einer der Punkte ist, die du vielleicht anderen in deinem Alter voraus hast, weil du auch gesagt hast, du bist jemand, der unglaublich arbeitet und kämpft auf dem Platz. Du musst dir natürlich auch diese Substanz im Training erschaffen, dass du das überhaupt im Match dann kannst, weil wenn du nicht vorher arbeitest, dann kannst du das auch noch so sehr wollen. Du wirst auf dem Matchplatz dann nicht viel abrufen können. Aber ja, würdest du sagen, dass das eine Sache ist, die ja du vielleicht auch, wenn man das so sagen kann, besser machst als andere?
Ja, ich glaube, die anderen im Alter sind, glaube ich, ich glaube, die sind noch nicht mental bereit, wirklich alles für den Sport sich hinzugeben. Also wirklich einfach den Kopf abschalten und einfach nur auf den Platz gehen und wirklich Vollgas geben. Ich glaube, das fehlt vielen noch in meinen Altern, und ich glaube, das habe ich wirklich gut hinbekommen. Aber ich habe auch letztes Jahr gesagt, ich habe mich entschieden, auf die Profi zuzugeben, und ich habe gesagt, alles oder nichts. Und ich werde auch, was bei mir war, ich will dann nicht Ende meiner Karriere dann zu Hause sitzen und sagen, ich habe nicht alles getan für den Sport, was ich machen hätte können, und nur das erreicht habe, weil, und nicht immer dieses weil, sondern dass ich alles perfekt mache, wirklich. Alles dem Sport gebe, ist mir dann auch egal, ob du dann wirklich so viel riskierst, dass du dann auch weniger Zeit hast. Aber einfach das Ziel hast, die bestmögliche Version deines Selbst zu sein. Und ja, einfach hasseln, 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 hasseln.
Diego, wenn man so früh alles auf eine Karte setzt oder alles geben will, um Tennisprofi zu werden, gibt es ja auch unterschiedliche Wege. Also zum Beispiel Sascha Zverev war irgendwann in Mannheim an der Fernschule auch und so weiter, dass er schon reisen konnte. Wie hast du das gemacht? Hast du zu Hause noch mittlere Reife gemacht und hast dann gesagt, so jetzt Fokus auf Tennis oder wie hast du das gelöst?
Ja, nee, das war auch jetzt ganz großes Shoutout. Das war auch, ich war auch am Privatgymnasium Mannheim. Ich habe
Ah,
meine,
selber Weg.
ich hatte, ich war beim Doktor, bei Herr Becker. Der hat mir unfassbar viel geholfen, egal wo es war. Und ich habe über Gerald, der hat für den DTB gearbeitet, Gerald Malzener. Der hat mir empfohlen, auf die Schule zu gehen, weil ich hatte in Berlin viele Probleme beim Reisen und alles Möglichen, weil die mich nie wirklich so viel rausgelassen haben oder immer Probleme gemacht haben. Und dann hat der Gerhard mir geschrieben, du, wechsel am besten auf die Mannheim-Schule, und bin dann da zum Herr Becker gekommen, und der hat sich einfach unfassbar um mich gekümmert. Der hat doch die verstanden, der Situation, wo ich bin, Er hat mir auch selbst sogar empfohlen, macht mittlere Reife. Ich habe mit ihm da auch nochmal besprochen, weil er hat gesagt, in deinem Zustand, du bist schon ziemlich weit oben, du musst es versuchen, auf die eine Karte zu setzen. Und das haben wir dann auch mit meinen Eltern so entschieden. Und der hat halt einfach bis Mitte letztes Jahres hat er einfach wirklich so viele Türen für mich geöffnet. Der hat dann immer mal ein gutes Wort für mich in die Lehre eingesprochen, hatte gesagt, ja, der ist super, der kann noch mal eine Woche raus und dann kann ich konnte halt wirklich wochenweise wirklich richtig gut weiterspielen, ohne mich wirklich jetzt unfassbar viel auf die Schule zu konzentrieren, und bin dann super froh gewesen, dass ich auch bei ihm die 10. Klasse fertig gemacht habe beim Herr Becker, und wir sind immer noch in Kontakt. Also ich habe wirklich niemand mehr viel mehr zu verdanken als ihm, weil er war einfach unfassbar für mich. Und seitdem kann ich einfach frei losspielen, ne? Da habe ich jetzt viel Arbeit vor mir, und ich glaube auch einen Teil ihm zu verdanken, wirklich.
Die StammhörerInnen wissen das, dass ich eigentlich bei jungen SpielerInnen immer versuche, auch so ein bisschen das so zu erklären, wie schwer das eigentlich ist, diesen Spagat hinzubekommen zwischen Schule und Spitzensport. Und ich auch das Gefühl habe, dass das in Deutschland nicht so gewertschätzt wird, Spitzensport. Das bisschen überspitzt formuliert, dass dann die weißen Männer immer auf der Couch sitzen, so wie ich jetzt, und dann bei Olympia sagen, warum ist der nur 17. geworden? Und der aber dann erst vielleicht seit er 19 ist, erst professionell trainieren konnte, weil er davor die Doppelbelastung hat. Und zum Beispiel in autokratischeren Ländern wie China, die halt schon mit 10, 11, 12 drei Einheiten am Tag robben können und so ein bisschen Schule nebenher machen. Das ist natürlich auch nicht der richtige Weg, ne? Weil wenn eine Verletzung kommt, braucht man eine gewisse schulische Ausbildung. Aber vielleicht kannst du noch einen Takt dazu sagen, bevor du nach Mannheim gewechselt bist, wie schwer das wirklich war, irgendwie das deinen Sport auszuüben, aber auch irgendwie Verständnis für die Schule zu haben, aber dann auch zu merken, da ist irgendwie kein Verständnis für meinen Sport.
Also ich glaube, ab einem bestimmten Punkt, wo du dann wirklich, da war dann noch halt bisschen Juniorzeit, aber da geht dann wirklich, die Schule geht dann nicht mehr, weil das ist wirklich unmöglich, wenn du dann wirklich von 8 bis 17 Uhr auf dem Park bist, am Tennisplatz, funktioniert das auch nicht mehr. Auch wenn du jetzt beim Turnier bist und du sagst, okay, du bist Samstag im Finale, du spielst jetzt, du sagst sogar manchmal, du bist unglücklicherweise im Finale, weil du hattest keine Zeit jetzt zum Lernen für die Klausur, die am Montag jetzt stattfindet. Deswegen ist das immer super nervig. Im Hintergedanken, das war immer für mich war das immer ein extra Stress, und ich dachte mir, wieso mache ich das, tue ich mir das immer an? Weil zu sagen, okay, du spielst jetzt die Woche und du weißt, dass danach zwei Klausuren sind in der nächsten Woche, und mit dem Stress die ganze Woche auch durchzuspielen, ist einfach auch wirklich eine extra Anstrengung. Genauso wie mit dem jetzt in den Trainingswochen immer zu sagen, okay, jetzt muss ich mir doch Zeit finden hierfür nochmal, und dann nochmal hierfür abends nochmal hinsetzen, vielleicht sogar noch um 23 Uhr irgendwelche Hausaufgaben zu machen. Es war alles für mich einfach viel zu stressig, deswegen habe ich das auch entschieden, so jetzt die mittlere Reife zu machen, und das hat für mich auch gereicht. Es war auch nie so jemand, der jetzt, ich fand immer, es ist wichtig, irgendwas zu haben, also ein Abschluss, sei es Abi oder mittlere Reife, aber ich habe gesagt, so schulisch interessiert war ich wirklich nie. Ich hatte immer nur ein Ziel vor Augen.
Wally, wie war das bei dir? Du bist doch relativ früh auch ins Internat gewechselt, ne?
Ja, genau. Also ich hatte da auch mega Glück mit der Unterstützung am Gymnasium in Cham, beim WTV da, also Westfälischen Tennisverband im Stützpunkt. Also ich hatte in meinem Abi-Jahr, ich glaube, 30 Fehltage. Hab's dann halt irgendwie noch ja, gewuppt bekommen, ein gescheites Abitur zu machen. Ja, aber sehe natürlich, dass die Wege da unterschiedlich sind und nicht jeder die Möglichkeit hat, an eine normale Schule zu gehen und da quasi in enger Zusammenarbeit mit dem Schulleiter Fehltage so zu organisieren und zu koordinieren, dass das irgendwie hinhaut. Und da ist natürlich Mannheim inzwischen über die Jahre zu einer festen Größe geworden.
Ich wollte gerade sagen, 30 Fehltage im Abi, das hatte ich auch ohne Spitzensport. Deswegen ist auch aus mir nichts geworden, gell? meine Freunde werden es wissen, was ich meine. Ich wollte noch mal ganz kurz, Diego, zurückkommen zur Kommunikation im Profisport. Ich beschreibe mal, wie ich deine erste Pressekonferenz gesehen habe, weil ich habe zum Beispiel schon das ein oder andere Mal über dich geredet und das hatte ich auch im Podcast gesagt, aber ich hatte es irgendwie nicht so abgespeichert, dass du so voll der Sonnenschein bist und der kommunikative Typ, oder ich hatte es nicht so richtig so auf dem Schirm. Und als Journalist, der jetzt, ich bin jetzt 8, 9 Jahre im Profi-Tennis dabei und bin ja immer bei den Grand Slams, ich bin es schon fast gar nicht mehr gewohnt, dass ein Spieler auf die PK kommt und einfach offen redet, wie ein, ja, wie wir jetzt reden, so auf der Couch sitzen, von Privatperson zu Privatperson. Und ich hatte immer so unterschwellig die Angst, dass du vielleicht was sagen könntest, was du bereust, und dass dann die Bildzeitung daraus eine Schlagzeile macht oder so. Aber du warst eigentlich immer so auf dem Level darunter, dass es authentisch war, aber halt nicht zu viel. Aber trotzdem hatte ich als jetzt mittlerweile erfahrener Journalist immer so ein bisschen die Angst, oh, hoffentlich vergaloppiert er sich da nicht. Deswegen mal meine Frage: Hast du so ein bisschen Angst eigentlich vor deiner offenen Art, oder willst du dir das bewusst so beibehalten, auch medial?
Nee, ich glaube, ich war immer so ein Typ, der konnte immer perfekt vor Kamera sprechen. Ich war immer einfach nur ich selbst. Viele, ich sag mal, sind sehr nervös vor Kamera und werden dann auf einmal eine ganz andere Person. Aber ich sehe da immer keinen Grund. Ich bin ziemlich selbstbewusster. Ich hatte schon oft genug, auch wenn ich mit anderen Leuten rede, die neu sind, zeige ich direkt, okay, so bin ich. Und vor Kamera sage ich mir immer, okay, selbst wenn er jetzt eine schwierige Frage stellt, dann erstmal überlegen und dann einfach so, wie du denkst, das bestmögliche antworten, ohne dass jetzt, klar, die Medien, dass sie jetzt eine Schlagzeile machen können über meine Aussage oder irgendwas. Aber war ich mir immer schon, seit ich klein war, angewohnt. Bin auch sogar früher, als ich 3 war, einfach in den Straßen, habe einfach irgendwelche Leute angesprochen. Deswegen war ich immer so ein Typ, der viel geredet hat. Ich glaube, und so kann ich dann auch so gut vor den Kameras sprechen. Ich habe da überhaupt keine Probleme. Und ich habe mir auch gedacht, einfach vor der Pressekonferenz einfach so bodenständig wie möglich zu reden, um damit die Medien halt wie gesagt, keine Schlagzeile machen können, dass ich jetzt der nächste Zverev oder der nächste Becker werde, weil das sind einfach das ist einfach unnötiger Druck, den ich dann auch auf dem Platz spüren werde. Deswegen, das war mein Hauptziel, was ich an der Pressekonferenz machen wollte in München.
Sehr gut. Ich glaube, an diesen unnötigen Schlagzeilen wirst du, egal wie gut du kommunizierst, nicht
Ja,
vorbeikommen.
irgendwann, glaube ich, wenn du so gut bist, dann kommst du, glaube ich, eh nicht vorbei. Also da gibt's beim Zverev auch.
Ich klopfe auf Holz, dass ich so eine Überschrift noch nie gemacht habe mit der nächste Zverev oder der nächste Becker. Mal gucken, wie lange ich das noch durchhalte. Ich muss noch 20, 30 Jahre schreiben. Diego, du bist seit, das weiß ich von Mads Merkel, seit ungefähr 2 Jahren bei IMG. Unter Vertrag, und Mats ist ja nah an dir dran, auch als erfahrener Agent, der dir am Anfang sehr viel hilft. Kannst du mal erklären? Ich meine, es muss doch ultra schwer sein, wenn man 15 ist und noch gar nicht weiß, ob man Tennisprofi wird oder nicht, wem man da vertraut, wie man entscheidet, zu welcher Agentur man geht, wenn man so ein Top-Talent ist national. Da müssen wahrscheinlich die Eltern auch viel helfen.
Ja, klar, am Anfang haben wir überhaupt keine Erfahrung, überhaupt nichts. Wir waren gerade erst in dem Bereich, sind, okay, nachdem ich Monte Carlo bei den Masters in Monte Carlo da gewonnen habe, war dann das erste Mal, okay, da kommen dann wirklich Leute, da habe ich dann noch meinen Adidas-Vertrag bekommen. Babolat hat auch dann verlängert. Und das war dann so das erste Mal, okay, dann kommen die Leute auf dich zu und fragen viel nach. Und da ist dann natürlich der erste Ratschlag dann immer von den Eltern, was die Eltern jetzt am besten finden. Und weil Papa auch in der Tennisszene viel weiß, sage ich mal, und auch mit der Presse sich gut auskennt, wusste er, okay, was ich jetzt sagen sollte oder wem ich dann vertrauen könnte. Und Mats ist schon im März, im 4 Monate, bevor ich so, ich glaube, ich habe Oktober bei IMG war ich, und 4 Monate vorher habe ich das erste Mal Mats getroffen. Und da war dann direkt einer, da war ein Deutscher halt, ne? War super nett und ist zu uns gekommen, hat uns alles erklärt und wollte mit uns unbedingt reden und unbedingt uns unterschreiben. Und wir haben mit dem öfters mal immer telefoniert und so, und haben auch gemerkt, okay, der könnte uns vielleicht wirklich weiterbringen, weil er kennt sich halt unfassbar aus in dem Bereich und macht seinen Job so gut wie möglich. Und ich wusste, wenn ich bei ihm unterschreibe, dass er sich wirklich 100% auf mich konzentriert und alles für mich gibt. Deswegen glaube ich, war das der beste Weg für mich.
Und zum Abschluss, ja, Wally, du wolltest was sagen?
Nee.
Nein? Wir wollen zum Abschluss noch ein bisschen über dich als Tennisspieler auch reden. Haben jetzt sehr viel über dich als Person gesprochen. Wally, was ist denn Diego für ein Tennisspieler?
Linkshänder.
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 Einziges Wort.
Ja, ich glaube, durch seine Veranlagung, seine Bereitschaft, hart zu kämpfen, hart zu arbeiten, viel zu laufen, und auch so, wie er sich halt auf dem Platz selber sieht, ist er natürlich schon irgendwo prädestiniert dafür, auch auf Sandplatz zu Hause zu sein. Ja, auch seine Größe trägt natürlich auch dazu bei, dass viele Spieler, die vielleicht ja nicht ganz so groß sind, auch ihre Qualitäten über die Beinarbeit dann halt auch auf dem Sandplatz dann haben. Und ich glaube, eine Riesenstärke ist halt einfach seine Einstellung, seine Bereitschaft über das, was wir hier jetzt in den letzten, ja, jetzt schon über eine Stunde, also über 60 Minuten schon ein bisschen
Tego
rausgehört
ist normal
haben.
bei uns. Es wird immer
Ja,
lang bei uns.
alles gut, ist
Genau,
kein Problem. Habe ich ja
ja.
Zeit gehabt.
Genau, also es gibt einem schon ein relativ klares Bild, wenn man ihn schon mal hat spielen sehen, jetzt auch, wie er sich selber beschreibt. Jetzt habe ich dann auch mal eine Frage. Und zwar, gibt's gerade irgendwas, was du bei vielleicht sogar einem speziellen Spieler siehst oder irgendeine Eigenschaft, die du bei dir, wenn du sie dir aussuchen könntest, nochmal so on top setzen würdest? Eine Eigenschaft oder einen Schlag oder irgendeine Fähigkeit, wo du sagst, okay, das wär's, das hätte ich gerne.
Ich glaube, was viele, ich sag so, was bei Rafa fand ich, was immer underrated war, unterbewertet war, fand ich immer seine Hand. Und ich glaube generell die Hand jetzt, sei es zu den Stops laufen und den Stop perfekt spielen oder selbst den Stopper spielen. Die Volleys fand ich von Rafa, man hat mir auch Philipp Petschner hat er mir auch gesagt, der hatte sogar bessere Volleys als Roger. Und ich glaube, die Hand von ihm, die so unterbewertet ist, würde ich auch mal gerne haben, weil da hatte ich immer Probleme, die Stoppbälle selbst mal immer zu kreieren oder einfach das Gefühl im Ball zu haben, weil ich verliere immer Tag zu Tag immer oft das Gefühl zum Ball und ich muss es immer wieder in Wiederholung trainieren, damit ich wieder das in meinem Spiel habe. Und wenn ich nicht das in meinem Spiel habe, dann fehlt bei mir immer die Kreativität. Und das würde ich immer gerne haben. Also sei es, kann auch natürlich der Touch von Roger sein, ne? Also muss jetzt nicht unbedingt von Rafa sein.
Ja, auch okay, ja.
Ich würde auch den Touch von Djokovic nehmen, aber also
Ja,
irgendeiner von den
auch.
drei.
Ja,
Aber
egal.
Tego, höre ich da raus, dass du auf dem höchsten Niveau natürlich gesprochen im Verhältnis dann eher so ein Arbeiter bist, weil du von diesen Gefühlen, also wenn ich es richtig verstanden habe, hast du ja gesagt, du musst sehr hart arbeiten, um dir dieses Gefühl zu bewahren, sonst verlierst du das relativ schnell. Habe ich das richtig verstanden oder?
Ja, man, bei mir ist es so, ich glaube, ich brauche das immer mal dieses Laufen und hier und da und viel kämpfen, weil das ist ja, ich sage immer, das, was du trainierst, das im Turnier wirst du dann immer nur deine Siege abholen, so hart du gearbeitet hast. Klar wird es dann auch mal immer nicht sein, vielleicht wirst du unglücklich verlieren, aber ich glaube in die harte Arbeit und dass ich, wenn ich alles perfekt mache, mich auch einfach wohlfühle. Und sage, ich habe alles versucht, sei es dann auch auf die Routinen im Turnier oder im Training. Und ich glaube, das ist immer das Wichtigste, dass ich dann immer ein gutes Gefühl dabei habe, weil wenn ich das nicht mache, kommt man immer in so eine gewisse Komfortzone, wo du dann wirklich nur 1 Stunde 30 pro Tag spielst, nicht viel machst und dann wirst du dann noch im Turnier dann auch 3 Wochen natürlich hintereinander verlieren. Und das versuche ich immer zu vermeiden, Tag zu Tag.
Du hast ja Nadal von dir aus angesprochen, ist ja auch offiziell, hast du schon öffentlich gesagt, auch dein Vorbild oder dein Vorbild gewesen. Du hast ja auch ein Kontingent an der Akademie auf Mallorca, auf Manacor bei Nadal. Und du hast ihn sogar selbst schon mal im Gym gesehen, richtig? Er wusste natürlich
Ja,
wahrscheinlich nicht, wer du
ich
bist,
habe mit
aber.
ihm, ich mu hab mit ihm letztes Jahr trainiert sogar. Das
Wow.
habe ich sogar vergessen in der Presse zu sagen. Das ist mir kurz nicht eingefallen. Aber ich habe letztes Jahr habe ich mit ihm in der Halle trainiert. Da hatten wir auch einen Austausch gehabt.
Und also was jeder ja immer zuerst sagt, der in den Genuss kommt, mit Nadal trainieren zu dürfen, ist meistens das erste Schlagwort immer Intensität.
Ja, das
Ähm,
ist
er, erzähl mal ein bisschen. Das interessiert natürlich unsere HörerInnen jetzt,
ja,
wenn
klar,
jemand mit Rafa trainiert hat.
Ist halt Rafa, ne? Also jeder Spieler fängt immer langsam durch die Mitte an, aber nach 4 Minuten merkst du, okay, Junge, der ist halt wirklich ein extremer Spieler, der so viel Vollgas gibt, der spielt dann sogar viele Bälle mehr lang als kurz, weil der einfach nur drauf bolzt. Also er schlägt halt mit so einer Geschwindigkeit. Und dann habe ich auch direkt gemerkt, dass es wirklich nochmal eine komplett anderer Planet in der Geschwindigkeit, wie er sich spielt. Und egal, ob der Ball im Aus ist nochmal oder nochmal ins Aus fliegt, er versucht jeden Ball weiterzuspielen. Und ich glaube, konnte ich mir auch mitnehmen von seinem Training. Was jetzt auch viele andere Profis, mit denen ich gespielt habe, nicht machen. Wenn du mit denen vielleicht einmal ein bisschen zu weit nach links spielst, obwohl der Ball noch im Feld ist, dann stoppen sie den direkt. Und dann verstehe ich das immer nicht. Aber da merkt man dann auch vielleicht ein bisschen die Unterschiede. Ne? Es sind immer die kleinen Aspekte, die danach zum Erfolg bringen. Und bei ihm konnte ich dann das halt auch mitnehmen, dass er dann wirklich, egal ob der aus war, ist immer weitergelaufen.
Wie bist du denn an die Akademie gekommen?
Akademie sind ich gekommen, als ich ein Junior-Turnier in Neukirchen, das ich gewonnen habe, habe ich im Halbfinale gegen einer der Spieler von der Akademie, einer der besten, der da war, von den Juniors. Und der Coach von denen war auch Chilene und der hat sich halt super mit meinem Papa verstanden. Und der hat es dann alles organisiert, der hat gesagt, ey, kommt doch mal mit einer Woche vorbei oder so. Und dann wurde ich auf eine Woche eingeladen. Und bei denen ist es sozusagen, da gibt es so Stufen von Spielern, die jeweils in Gruppen sind. Da gibt es immer die höchste Gruppe, die in der Stufe sind. Die werden dann halt auch natürlich am besten behandelt, ne? So von Physio bis auf Trainingsplatz mit Fitnesstrainer und alles. Dann gibt es immer so eine mittelmäßige und dann immer Richtung schlechtere Gruppe. Deswegen war für mich dann gut klar, dass ich dann so gut gespielt habe, dass ich in die größte Gruppe, dann höchste Gruppe aufgenommen wurde und die haben sich einfach unfassbar um mich gekümmert, auch dann vor Ort.
Gustavo Macaccio ist da
Genau,
der
ja.
Akademietrainer, richtig, gell?
Ja,
Der auch einen
genau.
Einfluss auf dich hat?
Ja, der war Ex-Trainer von, also als Nadal dann aufgehört hat, der war dann Trainer von Nadal. Und der war dann immer mit mir auf dem Platz, jetzt auch die letzten Wochen vor München war ich auch da und die letzten Monate hat er mit mir am meisten gearbeitet, mit plus anderen Trainern natürlich, aber er hat mir sehr viel geholfen, glaube ich, was das auf dem Platz physical sowie mental, weil er hat einfach so viel Erfahrung. Der war auch selber, glaube ich, 250 ATP, er war hat auch auf der Tour gespielt, aber als auch Trainer einfach unfassbar.
Und du hast, läuft das so ab, dass du ein Kontingent hast, wenn du trainieren willst dort, dass du dann halt Bescheid sagst und dann die Woche dahin fliegen dann kannst?
Ich habe halt Vertrag, dass ich ja so viele Wochen wie ich will im Jahr muss ich immer frühzeitig Bescheid geben und die buchen dann das Hotel für mich da und dann kann ich halt die Woche da vor Ort trainieren. Das ist alles umsonst für mich, deswegen ist, glaube ich, perfekt für mich. Es sind gute Spieler sowie Trainer vor Ort, deswegen sind immer die Wochen, die ich kann und da mitnehme, ist immer perfekt für mich.
Ich habe noch das Zitat von dir im Ohr, gerade als du über Nadal geredet hast, dass der so eine Länge in den Schlägen hat, also dass er eher auch hinter die Grundlinie schlägt, einfach nur um die Länge zu haben. Ich will nicht falsch zitieren, aber ich glaube, Struffi hat das auch mal gesagt. Ich weiß nicht, ob er das hier in dem Podcast gesagt hat oder in einem Interview mit mir für die FAZ oder so. Aber er hat auch mit Nadal trainiert und was das für eine Ehre sei, aber dass er gnadenlos hinter die Grundlinie bolzt
Nein,
am Anfang.
es ist echt extrem, weil er bei ich seine Politik finde ich aber auch super gut, weil ich finde auch der bei ihm war so, hat er gesagt, dass wenn er im Training wirklich 120% auf die Bälle gibt und sie länger spielt, dass er sie danach im Training, im Turnier natürlich, wenn es enger wird, dass er 20% runter muss, aber trotzdem noch lang schlägt, weil er es so wie im Training gemacht hat, hat er noch länger gespielt. Und im Turnier wird er dann natürlich kürzer spielen, weil es enger wird, aber trotzdem immer noch die Länge in seinen Schlägen hat. weil er immer nach vorne und den Arm lang gelassen hat und freigelassen hat. Deswegen ist es, glaube ich, ein super System. Aber klar, ist halt für den Mitspieler dann nicht so, ich glaube, nicht so gut auch. Weil der gewisse Rhythmus dann noch nicht da ist, weil er denkt sich, wieso spielt denn der jetzt jeden Ball 2 Meter hinter die Grundlinie?
Klar. Du, den letzten Punkt, den ich habe, ist, der mir, wie die Stammhörerin auch wissen, Wolli weiß es auch, das Thema Physis im Tennis ist mir sehr wichtig. Und ich denke immer bei jungen Spielern, also zum Beispiel, wenn ich jetzt einer der besten Nachwuchsspieler meines Landes wäre und versuche Profi zu werden, ich glaube, ich wäre sehr eingeschüchtert vor der Komponente Physis, wenn ich sehe, wie die gestandenen Profis auf der Tour, du hast es vorhin auch mal in einem Nebensatz angesprochen, die können 3, 4, 5 Stunden marschieren. Setzt das als jungen Spieler ein, irgendwie unter Druck, physisch extrem viel machen zu müssen? Es gab ja auch, also, ne, du bist ja auch ein Tennisfreak, es gab ja auch Dopingfälle in letzter Zeit und man hört viel
Ja,
und so
klar.
weiter. Setzt einen das unter Druck, weil man sieht, wow, ich bin eigentlich ein talentierter Tennisspieler, aber die sind so fit, da muss ich ja eigentlich jahrelang Gas geben, um irgendwie auf das Niveau zu kommen.
Ja, also klar, immer wenn ich jetzt auch auf der Junior-Tour waren halt alle, finde ich, viele Stöcke, die sozusagen vom Körperbau einfach null Muskeln hatten und
So wie
physisch dann
ich.
einfach nach 2 Stunden abgebrochen haben. Und ich war immer einer, der schon immer breiter war, immer physisch, immer schon sehr da war. Auch das Tennisspiel einfach im Generellen aufs Physische angelegt hat. Und dadurch auch meine Matches gewonnen habe, meistens. Gegen die Juniorspieler auch. Deswegen hatte ich auch beim Wechsel zum Profitennis, zu dem Männertennis, nicht so viele Probleme gehabt, weil ich einfach physisch immer da war, weil ich so viel Beinarbeit mache mit meinem Papa. Aber als ich auch jetzt letzte Woche in Madrid war, einfach, wenn du jetzt die Körper anguckst von den ganzen Profis, das ist manchmal, denkst du, die sind wirklich gedopt, weil das ist einfach Wahnsinn, wie der einfach die Muskelmasse. Dann komme ich auch mit meinem Agent ins Gym, mit Mats, und gucken wir uns den an und sagen, Junge, was sind das alle für Stiere und wahnsinnige Körper? Weil die sind einfach, genau, wie man sagt, einfach den ganzen Tag auf dem Tennisplatz oder sei es im Gym oder alles, was sie denken können, ist übers Tennis. Deswegen sind sie dann auch athletisch einfach so angelegt. Ich glaube, bei Daniel auch, bei seinem Körper, ich glaube, da muss ich auch keine Sorgen machen, weil der ist auch, glaube ich, richtig unfassbar. Sei es vom Rücken bis zum Bauch angelegt, einfach alle Muskelgruppen durchgearbeitet zu haben. Und das war für mich dann auch immer der wichtigste Aspekt, physisch da zu sein, weil wenn du dann einfach nicht da bist, kannst du es eigentlich vergessen, weil das ist wirklich so wichtiger auf jeden Fall als die Schläge, meiner Meinung nach, wenn du desto höher du ins Niveau reingehst.
Daniel, wie, oder ich sag schon Daniel, Wolli, wie lange hast denn du gebraucht, um physisch auf das Niveau zu kommen, um da zu sein, wo du heute bist?
Bei mir wurde damals der Grundstein tatsächlich gelegt zwischen 14 und 17. Da habe ich beim Verband mit einem spanischen Fitnesstrainer zusammengearbeitet, der dann auch Casper Ruud ein paar Jahre später begleitet hat auf seinem Weg nach oben, der jetzt vor kurzem bei Karen Khachanov dabei war. Und zwar Jaime Fernandez. Sehr, sehr guter Mann, der mein Athletiktraining und die Intensität da sehr, sehr geprägt hat. Und in der Phase habe ich auch in Deutschland, in meinem Jahrgang, sage ich mal, den größten Schritt nach vorne gemacht und deswegen auch die Grundlage gelegt, um überhaupt professionell spielen zu können. Und dann geht es natürlich weiter. Aber in der Phase tatsächlich, würde ich sagen, habe ich angefangen, richtig, richtig zu arbeiten und habe das dann natürlich auch fortgeführt und würde sagen, dass ich natürlich jetzt, ja, Diego, danke fürs Kompliment, auch mit 30 noch sehr, sehr gut dastehe und mich deswegen auch in der Lage sehe, noch sehr lange spielen zu können, weil ich bislang eigentlich bis auf eine Verletzung komplett ja verschont geblieben bin und mich einfach noch sehr, sehr fit fühle. Und das ist auch eine Sache, die Diego gesagt hat. Man kann noch so gute Schläge haben, vor allen Dingen aus der Mitte, wenn man Bälle schlägt mit Spielern, die spielen alle gleich, sage ich mal, aber wenn man halt nicht fit genug ist und nicht schnell genug ist, aus den Ecken, aus der Bewegung gut zu spielen, Da sind dann halt die größten Unterschiede und das fängt dann an beim ersten, zweiten, dritten Schlag, aber dann natürlich, je höher das Level dann geht, geht es dann halt rauf bis 8 oder 10 Schläge und vielleicht manchmal sogar noch mehr. Und deswegen kann ich dem Diego dann nur zustimmen, dass die Fitness quasi ja quasi wichtiger ist als die Schläge, weil wenn du nicht am Ball bist, dann kannst du den besten Arm haben. Die Beine entscheiden irgendwo, sind irgendwo erstmal die Grundlage. Und wenn du halt die Physis nicht hast, diese ja Resistenz, sage ich mal, auch Ausdauer, da nicht nur einen Ballwechsel zu gehen, sondern dann natürlich auch ein langes Match und natürlich dann auch ein langes Turnier und darüber hinaus eine lange Saison. Ja, das bildet natürlich das Fundament und deswegen ist es halt so wichtig und ist natürlich dann auch eine Riesenqualität von einem jungen Spieler, dann halt auch dieses Mindset auch zu haben, und auch diese Gabe dafür viel zu tun und sich eben nicht auf die Hand, wie vielleicht andere Talente, sage ich mal, zu verlassen, die vielleicht eher diese Ballgefühl Gabe mehr haben. Aber für mich ist Talent halt auch, sag ich mal, ja, Bereitschaft zu arbeiten und die richtigen Sachen zu machen. Und da sind wir halt mit Diego und Justin halt extrem gesegnet. Oder ich genieße das halt jetzt auch aus der Außenperspektive, da zwei junge Spieler heranwachsen zu sehen, die genau diese, ja, diese Gabe des Talentes mitbekommen haben, um die Basisarbeit gut zu erledigen und ich glaube, deswegen sind die beide da halt auch echt gut aufgestellt.
Ein eingespieltes Advantage-Team zeichnet auch aus, dass man sich gegenseitig die Bälle zuspielt. Ich wollte jetzt in der letzten Frage tatsächlich Justin Engel erwähnen. Ich weiß, Diego, dass du deine Ziele nicht an Ranking-Positionen oder Turniersiegen festmachen möchtest, aber kannst du den Tennis-Freaks des Advantage-Podcasts Hoffnung machen, dass mit Justin und dir da zwei sind, die in den nächsten Jahren alles dafür tun werden, die ATP-Position nach oben zu klettern. Auch wohl wissend, dass es ein steiniger Weg ist und dass Rückschläge
Ja.
irgendwie auch mit einprogrammiert sein müssen, ne?
Ja, also ich glaube, das Glück, das ich und Justin haben, dass wir einfach mental bereit sind dafür, alles auf eine Karte zu setzen und wirklich das Ziel haben, einfach es nach oben zu schaffen. Ich habe mit ihm keine Ahnung, wie oft schon das Gespräch gehabt, dass das auch witzig manchmal ist, wenn er mir sagt, dass, boah, da hast du immer das Turnier gewonnen und dann wollte ich noch mehr trainieren und hast mich noch mehr gepusht, nach oben weiterhin auch Turniere zu gewinnen. Wenn er dann letztes Jahr den Durchbruch hatte, natürlich war ich dann auch, hatte ich das Feuer in mir, okay, ich muss jetzt wirklich auch was ändern und machen und tun. Das kann ja nicht sein, dass er jetzt irgendwie von mir weggeht. Deswegen, ich glaube, das ist immer so eine Sache, wo man sich immer weiter nach oben pushen kann. Und ich glaube, mit unserer harten, ich glaube, mit der harten Arbeit, die wir beide, glaube ich, machen, es ist gut möglich, dass wir es wirklich nach weit nach oben schaffen können. Aber das Ding ist, es ist immer leicht gesagt und danach kann natürlich passieren, dass du dich verletzt und dann bist du 5 Monate raus oder du bist dann wirklich durchgehend immer für wochenweise verletzt und dann verlierst du auch alle Punkte oder Ranking und musst wieder von null anfangen. Und da ist dann halt der mentale Aspekt wirklich effektiert, weil du dann überlegst, wieso mache ich das überhaupt, wenn ich wieder mich verletze oder die ganze harte Arbeit hat sich dann überhaupt nicht ausgezahlt oder das. Aber ich glaube, ich versuche diese Gedanken immer zu vermeiden und einfach immer geradeaus weiter zu gucken. Und das gute Glück haben wir auch, dass wir so früh damit angefangen haben. Wir sind beide 17 und wir haben noch viel Zeit vor uns. Deswegen glaube ich, dass wir es nach oben schaffen können. Das ist immer die Möglichkeit.
Das werden wir natürlich weiter beobachten und die Daumen drücken
Ja.
dabei. Ich drehe mal den Spieß um zum Schluss dieses Podcasts, Diego. Hast du noch eine
Ja.
Frage an Wally? Die
Daniel.
muss natürlich, die muss ganz kritisch sein natürlich, ne? Bisschen ihn aus der Reserve locken.
Ja, alles gut. Ja, sollen wir mal vielleicht erzählen, wie die Aufstellung gegen Blau-Weiß
Der ist nicht schlecht, der ist nicht
sein
schlecht.
wird? Nee, nee, ich weiß, die haben gut eingekauft. Da hat, glaube ich, Wally auch sehr viel verholfen, dem SCC, mit den hat er mir erzählt, mit den Spielern. Was für glaube ich, von ihm auch, glaube ich, super Hilfe war für den Club, die ganzen Spieler zu holen. Auch sind, glaube ich, alle super Spieler. Deswegen,
Ja, es kommt drauf an, wie die spielen. Also wenn die verlieren, dann kommen die nicht von mir. Dann
ja,
wenn die gewinnen,
genau.
habe ich die alle
Wenn sie gewinnen,
empfohlen.
dann kommen sie natürlich von dir, aber wenn sie verlieren, dann ist alles Kacke.
Geil, das sind die besten Sportdirektoren. So mache ich das beim Fußball auch, ja.
Ja, das ist immer, das wird immer so bleiben.
Wally, hast du noch was, Antigo?
Ja, ich habe mir noch ein ganz kurzes Entweder-oder überlegt. Drei
Okay.
Fragen.
Ja.
Einfach aus der Historie begründet, weil es bei diesem Podcast vor meiner Zeit eine Rubrik gab am Ende, die hieß Der Slice ist heiß. Da wurden immer kontroverse Thesen aufgestellt und weil mich Yannick ein, zwei Mal darauf angesprochen hat, dass ich eigentlich immer ein Verfechter von der Kategorie war. Genau, aber die jetzt irgendwie in Vergessenheit geraten ist,
Du
habe
bist
ich
jetzt der
mir.
Star des Podcasts, also brauchen wir keine Rubrik mehr, aber es ist eine sehr gute Idee, dass du sie wieder aufleben lässt.
Genau, aber es sind drei easy Fragen, entweder
Jetzt bin ich
oder.
gespannt.
Also ich würde jetzt einfach mal reinstarten, Diego. Vorbeigelegter Passierball oder Winner aus dem Tee?
Vorbeigelegter Passierball.
Hast du da einen im Kopf aus München?
Vorbeigelegter Passierball. Warte, das war doch. Ich glaube, ich hatte mehrere. Also es kann
Es
sein gegen.
war ein Breakball. Ein Breakball hatte ich jetzt im Kopf,
Ja,
den du
jetzt
abgewehrt
nimmst du
hast.
mich raus. Jetzt bin ich mental, weiß ich jetzt nicht, ob ich bereit bin für den Ball. Breakball. Ah, gegen. Warte, nee, das war nicht.
Nach einer Stunde 36 im Advantage Podcast würde ich mich auch nicht mehr an den Passierschlag erinnern, ich bin ehrlich.
Ja, der wurde
Erzähl mal,
mir,
erzähl mal.
nee, nee, der wurde mir halt öfters in
Okay.
die Reels gespielt. Ich glaube, das war gegen Bergs am Ende noch, aber
Ah, ja, kann sein, ja. Ah, ja, mit der Rückhand. Ja,
ganz
jetzt
genau,
erinnere ich mich.
ganz
Jetzt
genau.
wird's klickt. Ja.
Okay, Nummer zwei, Trainingseinheit perfekt gespielt oder hässlicher Arbeitssieg im Turnier?
Hässlicher Arbeitssieg im Turnier.
Okay.
Ja,
Und
habe ich viele.
Taktikplan oder Bauchgefühl?
Taktikplan, ganz klar.
Okay,
Und
fair enough.
da hätte ich jetzt sogar gesagt, du gehst auf Bauchgefühl.
Hätte ich auch getippt.
Nee. Immer Tag davor gucke ich mir immer die Gegner
Sehr gut, sehr gut.
an.
Genau, das war's auch schon von meiner Seite, Yannick.
Okay.
Das war ja kurz und knackig. Aber es ist ein guter Start. Vielleicht nutzen wir das mal als Anlass und bringen die Rubrik wieder komplett zurück. Also meine Thesen waren auf jeden Fall, da hast du Glück gehabt, Diego. Meine Thesen waren viel kontroverser als das, was Wolli gerade gemacht hat. Aber es ist sehr gut. Ich glaube, wir sollten das wieder machen, Wolli. Da hast du vollkommen recht. Denken wir mal drüber nach. Diego, ich bedanke mich für
Ja,
deine Zeit an einem
ja.
Sonntagabend. Nicht selbstverständlich.
Alles super.
Ich wünsche dir persönlich,
Ja.
privat und sportlich im Namen der HörerInnen das Beste kurzfristig für
Ja.
dieses Jahr und langfristig für deine Karriere.
Ja,
Erinnere
danke.
die HörerInnen nochmal dran, fleißig unsere Instagram-Seite advantage-podcast zu pushen und überlasse
Ja.
das letzte Wort wie immer. Erstmal dir, Diego, und dann Woli.
Ja, also ich will erstmal sagen, ja, cool, dass es das alles geklappt hat. Ich glaube, für mich war das überhaupt gar kein Problem. Also auch das mit Zeit nehmen überhaupt kein Problem. Ich hatte jetzt eh heute nichts zu tun, deswegen hat es gut gepasst. Es war, glaube ich, auch für mich mal cool, jetzt in einem Podcast dabei zu sein. Für mich das erste Mal und mit euch Jungs war super Gespräch, glaube ich. Alles super. Jetzt kenne ich auch den Podcast in Begriff so hinter den Kulissen ein bisschen besser, weil ich immer viel gehört habe. Und nee, ich glaube, das war ein cooler Podcast.
Ja, okay. Ja, vielen Dank nochmal auch von meiner Seite, auch wenn du es jetzt ein bisschen runtergespielt hast. Wünsche dir natürlich, auch wenn wir eh in Kontakt bleiben,
Ja, wir sehen uns
aber
bestimmt wieder.
im Namen des Advantage Team natürlich
Ja.
viel, viel Erfolg und Verletzungsfreiheit für den Rest der Saison. Außer natürlich am 13. Juli. Da wünsche ich dir einfach, dass du mit dem falschen Bein aufstehst, wenn wir gegeneinander spielen mit den Teams, dass du da die Vorhand mit dem Rahmen mal über den Zaun
Vorspielst,
spielst.
ja.
Genau, oder die Bespannung bei unserem Bespanner vorher machen lässt und wir die 10 Kilo weniger draufziehen. Irgendwie so.
Das ist
Aber
geil.
nee, sonst natürlich alles Gute. Wie gesagt,
Ja.
wir hören uns eh und
Ja,
vielen
klar.
Dank an alle fürs Zuhören, fürs
Genau.
Begleiten. Gebt uns gerne Feedback zu der Folge. Folgt
Ja.
uns auf den sozialen Medien. Bewertet uns gerne bei Spotify. Empfehlt uns weiter und wir sagen mal, bis zum nächsten Mal.
Ja.
Bleibt gesund. Ciao, ciao.